Moin, liebe Weinhasen, und herzlich willkommen zu Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Mein Name ist Timo Wolf und in diesem Podcast geht es auch um Wein. Wie funktioniert Wein und was ist die Faszination? Und warum liegt im Wein eigentlich die Wahrheit? Dazu lade ich jede Woche verschiedene Gäste vor das Mikrofon, die vielleicht noch keine Ahnung vom ältesten Kulturgut der Welt haben, aber jede Menge Lust und Durst. Der Wein ist dabei der Katalysator, um an die Geschichten meiner Gäste zu kommen. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so erzählen. Genug gesabbelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Genug gesabbelt, sagte er und legte dann erst richtig los. Herzlich willkommen, liebe Weinnasen, zu einer neuen Folge Halbtrocken. Eine Info erst einmal in eigener Sache, bevor wieder Nachfragen kommen. Ab sofort kommt unser Podcast monatlich. Denn wie ihr wisst, ich bin ein fleißiges Bienchen und bei der Arbeit ist viel los. Und ich schaffe es zeitlich aktuell nicht, jede Woche oder alle 14 Tage aufzuzeichnen. Deswegen, wir gehen jetzt auf monatlich und ab 20.04. geht's spannend weiter. Aber zurück ins Hier und Jetzt. Heute habe ich wieder einen wunderbaren Gast, dessen Wirken ein wenig eure grauen Zellen beschäftigen wird. Er ist studierter Literaturwissenschaftler, Autor mehrerer Bücher. Er promovierte an der Uni Heidelberg in Philosophie und hat danach lange für die Zeit gearbeitet. 2021 erschien sein Buch Der kleine Alltagsstoiker. 10 Gelassenheitsregeln fürs Glück. Heute philosophieren wir gemeinsam über Wein und Gott und die Welt. Herzlich willkommen, Jörg Bernardi.
Ich glaube, ich sage es ja so. Es ist nicht Heidelberg, sondern Hildesheim.
Ah, siehst du, habe ich falsch abgeschrieben.
Das ist so ein ähnlicher Klassiker wie der Doktortitel. Es geht tatsächlich auch vielen so, dass sie bei Hildesheim lesen sie automatisch Heidelberg. Das ist interessant. Das können wir gleich ins Gespräch aufnehmen.
Machst
es einfach neu.
Das lassen wir drin.
Okay.
Ich werde das prüfen. Ich dachte an Heidelberg, auch schön, so eine schöne Stadt. Es ist ja auch viel Medizin in Heidelberg.
Ja. Ja.
Hildesheim ist natürlich nicht ganz so glamourös.
Der Hildesheimer Dom und der Rosenstock.
Geil. Ich werde das nochmal nachgucken. Ich bin mir sicher, ich bin ganz ehrlich, dass ich das irgendwo abgeschrieben habe.
Und irgendwo stand schon Heidelberg, meinst du?
Mm.
Ja. Das ist nicht auszuschließen, aber so unschön ist Hildesheim gar nicht, um meine Lanze zu brechen.
Guck mal, so viel wurde lange nicht über Hildesheim gesprochen. Wie geht es dir?
Mir geht's gut. Man kann das nicht sehen, aber das ist ja auch ein Teil von Philosophie. Die Sonne scheint und zwar hier in diesen Raum rein.
Ja.
Der Hund sitzt zu meiner Rechten und ich freue mich auf dieses Gespräch. Und das sind alles drei Indikatoren, dass es mir ganz gut geht.
Das ist schön. Und das ist sehr positiv.
Ja.
Und würdest du sagen, dass du tendenziell eh so ein positiver Mensch bist oder die Stärke hast, die positiven Dinge des Tages, sagen wir mal, so hervorzuheben, dass die negativen nicht mehr so im Fokus stehen?
Also ich würde nicht sagen, dass mir das in die Wiege gelegt wurde. Ich würde sagen, ich bin ein durchaus auch mal melancholischer Mensch. Also ich sehe nicht immer alles nur positiv. Ich kann dem Melancholischen und Negativen auch etwas Positives abgewinnen, aber das heißt nicht, dass ich alles positiv sehe. Und vor allen Dingen, vielleicht würde ich mich eher so beschreiben, ich bin jemand, ich kann aus dem Melancholischen und Negativen aber Positives generieren, also transformieren. Das so würde ich sagen. Aber ich bin nicht durch und durch ein optimistischer oder positiv denkender Mensch, auf gar keinen Fall.
Mhm. Aber in diesen Zeiten ist es ja schon grundsätzlich, sind das ja schon gute Eigenschaften, wenn man das schon so gestalten kann, wie du es machst. Der Alltag hat ja nicht nur Positives für die Menschen zurzeit.
Richtig, richtig. Und ich glaube, das hatte er sogar noch nie.
Das ist wahrscheinlich auch wahr. Die Wahrnehmung ist da wahrscheinlich auch oft durch äußere Umstände geprägt. Nachrichten spielen da sicherlich eine große Rolle. Ja, das kann ich nachvollziehen. Du hast studiert, bei der Zeit gearbeitet und heute bist du aber hauptsächlich Buchautor und hältst Vorträge, einfach gesagt vielleicht Fortbildungen auch, machst du auch.
Ne? Mhm, genau.
Und Mir ist aufgefallen, du hast aber vor allen Dingen auch Kinderbücher geschrieben, ne? Habe ich das richtig rausgesucht oder ist die Mehrzahl deiner Bücher für Erwachsene?
Ja, es hält sich die Waage, also ja. Je nachdem, welche Bücher du alle mit einbeziehst, ob noch die wissenschaftlichen auch. Und tatsächlich habe ich 2016, 17 angefangen, Bücher, und zwar philosophische Sachbücher für Jugendliche zu schreiben. Das ist etwas, was ich mit einem Verlag angefangen habe, der eben sehr renommiert ist für Kinder- und Jugendliteratur und eben immer mehr auch Sachbücher, sich auf Sachbücher spezialisiert. Und die haben sozusagen mir die Chance gegeben und für uns hat sich die Gelegenheit dort ergeben, dass wir da wirklich so eine schöne kleine Reihe machen, philosophische Sachbücher für Jugendliche, was enorm spannend ist und auch ambivalent, weil die Zielgruppe, ja, Jugendliche, sagen wir jetzt mal so ab 12, 13, 14 aufsteigend, ja den Ruf hat, nicht mehr so viel zu lesen.
Mhm.
Und vor allen Dingen keine Bücher mehr unbedingt zu lesen, sondern wenn, informieren sie sich online, auf YouTube oder auf anderen Kanälen. Und insofern ist es ohnehin eine ganz spannende Zielgruppe, mit denen ich in Kontakt komme, denen ich immer wieder begegne, mit denen ich auch viel zusammenarbeite, weil ich Workshops auch für die mache. Und so hat sich's auch ergeben, dass ich dann irgendwann angefangen habe, mit Kindern zu philosophieren. Also ich bin eigentlich immer jünger geworden, wenn man das so sagen will. Also ich habe mit Studierenden angefangen, mit Erwachsenen und dann irgendwann kamen die Jugendlichen dazu und jetzt sind auch ganz, ganz viele Kinder da und das möchte ich tatsächlich auch nicht mehr missen.
Mhm. Und das ist, da kommen wir schon zu einer Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Wie erklärt man einem, sagen wir mal, 10-Jährigen den Begriff Philosophie und wie würde es man vielleicht einem 20- oder 30-Jährigen erklären?
Ah, das ist eine schöne Frage. Habe ich noch nie so direkt verglichen. Deswegen, also klassischerweise, ne, ist ja Philosophie, ist ja für Kinder ja so ein abstraktes Wort. Und ich starte gerne mit den beiden Namen, die da drin stecken. Kann ich ja dich mal gleich fragen, welche Namen stecken da drin? Philosophie.
Ja, also Philipp wahrscheinlich.
Genau, Phil, genau. Phil wie Philipp und Sophie. Und im Altgriechischen Sophia heißt die Weisheit.
Mhm.
Und Phil, die Abkürzung von Philipp quasi, heißt so viel wie Freundschaft, Liebe oder befreundet sein mit. Und deswegen sind Philosophen Liebhaber der Weisheit oder Freunde der Weisheit. Und so, ne, Sophia, die Weisheit, Phil, befreundet sein, Freundschaft, Liebe. Sokrates hat ja auch gesagt, er liebt die Weisheit. Insofern kann man das in beide Richtungen interpretieren. Ohnehin ist ja bei den alten Griechen, ist die Freundschaft die höchste Form der Liebe.
Mhm.
Das hat auch viel mit Wein zu tun, aber den will ich jetzt gar nicht hier schon vorweg greifen, ja. Und ansonsten ist natürlich...
Aber so kann man es ja auch einem 20-Jährigen erklären, das versteht ja dann auch der.
Absolut, also schon, du hast es dann mit dem Altgriechischen schon so ein bisschen erklärt. Und ansonsten ist eigentlich meine Herangehensweise eher, dass ich die Tätigkeit des Philosophierens gerne erkläre, indem ich es mache mit den Leuten. Also Fragen stellen und sich so ein bisschen anschauen, welche Fragen gab es schon, wie ist das Philosophieren oder die Philosophie überhaupt entstanden. Und ich finde und glaube, dadurch erschließt sich am besten, was eigentlich Philosophie ist, weil letztlich geht es um die eigenen Gedanken, um das, was die Fragen mit mir machen. Ja. Und das Philosophieprojekt als solches, ja, ist ja ein so riesiges Ding. Also rein jetzt mal von der Geschichte her, das hat ja nicht erst im alten Griechenland angefangen, wie wir das hier in Europa gerne erzählen. Das ist ja so die klassische Erzählung. Da gab es mal die Vorsokratiker. Davor gab es eben nur dunkles Vorzeitalter. Ja, dann gab es Sokrates, der mit seiner sokratischen Dialektik dann so eine erste Aufklärung gestartet hat. Der ist ja über den Marktplatz gelaufen und hat die Leute wirklich genervt und penetriert und mit seinen Fragen komplett in teilweise auch in die Verzweiflung gebracht. Und dann daraus ist diese ganze europäische Tradition mit Platon. Platon hat ja das aufgeschrieben, was Sokrates alles so gesagt hat und gefragt hat und hinterfragt hat vor allen Dingen. Und so ist dann sind die großen europäischen philosophischen Stimmen und Traditionen entstanden. Aber man weiß ja heute, dass es schon im alten Ägypten Philosophie gab und das kann man eben noch bis ins alte China zurückverfolgen. Also es ist viel, viel größer und älter, als wir uns das heute hier erzählen. Insofern, das Philosophieprojekt als solches, rein geschichtlich betrachtet, ist natürlich eine mehrtausendjährige Geschichte.
Und was würdest du sagen, das ist gleich die Überleitung zum ersten Wein, wo ist der Unterschied zwischen einem philosophischen Gespräch und einer Stammtischdiskussion? Weil im Endeffekt philosophieren die ja ein Stück weit auch vielleicht.
Ja, unbedingt, unbedingt. Also ich würde sagen, das eine kann ins andere übergehen. Mhm. Und das sieht man ja am besten in Talkshows, dass man da durchaus einen philosophischen Anspruch haben kann und gleichzeitig auch Stammtischparolen aufgreifen kann. Es gibt auch hier und da immer wieder Podcasts, die sich so Sinnsprüche, die man eigentlich eher am Stammtisch von sich geben würde oder auf Kalenderblättern sieht oder auf Postkarten, die extra diese Sinnsprüche nehmen und darüber philosophieren. Und da habe ich auch ein sehr liberales und tolerantes Philosophieverständnis. Und ich mag die Geschichte von Sartre, der in Paris saß, im Café Fleur und einen Aprikosencocktail trank und als der Kellner den brachte, dann mit seinem Kollegen, ich weiß schon gar nicht mehr, wer das war, anfing über diesen Aprikosencocktail zu philosophieren und meinte, guck, in dieser Szene hier, in dieser Alltagsszene kommt ein Kellner, bringt einen Aprikosencocktail und jetzt fragen wir uns, was ging dem Kellner gerade durch den Kopf und jetzt schauen wir uns diesen Aprikosencocktail an, wie ist der gerade gemacht worden, wie schmeckt er, wie riecht er, phänomenologisch heißt das dann, ja, also man geht erstmal darum, was nimmt man eigentlich wahr, so geht man vor, man kann eigentlich in dieser Situation hier und jetzt darüber philosophieren. Wir können jetzt zum Beispiel auch über die Mikrofone philosophieren, darüber, dass du einen Kopfhörer trägst, was das mit uns macht, mit dieser Situation, in der wir hier sitzen, mit deiner Wahrnehmung, dass du gleichzeitig etwas auf den Ohren hörst, gleichzeitig mich aber auch so hörst und wir hier mit Mikrofonen und Gläsern Wein und Flaschenwein in einem Raum sitzen, in dem die Sonne scheint und wie uns das zum Beispiel auch beeinflusst. Also eigentlich so ein Flow of thoughts, den man eigentlich in jeder Situation machen kann. Also
so viele Gedanken machen die wenigsten Menschen sich wahrscheinlich über Situationen schon. Ne? Die meisten
gehen das ja, könnte sein.
Vermute ich, gehen doch eher simpel durch den Alltag.
Ja, life is simple but not easy.
Ja, vielleicht, das stimmt.
Das ist einer meiner Lieblingssprüche, wo wir gerade bei Sinnsprüchen waren.
Aprikosencocktail finde ich sehr gut. Wir riechen nicht an einem Aprikosencocktail. Ich schenke mal das erste Gläschen Wein.
Wobei es gibt doch auch Menschen, die sagen, dass ein Bouquet nach Aprikose riechen kann.
Absolut.
Oder Aprikosenblüte.
Du kannst bei Wein gelbe Steinfrüchte haben. Aprikosen kannst du sogar sehr, sehr
deutlich riechen.
Ich bin jetzt am Wochenende gerade auf der Messe gewesen in Hamburg auf den Tanorga. Da haben wir auch einen Weinstand gehabt und da hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber da war auch ein Wein dabei, da sagte auch jemand ganz deutlich, oh, ich rieche extrem Pfirsich. Also du kannst diese Aromen klar ganz deutlich wahrnehmen, wenn du sie kennst. Ne? Also ich kann jetzt nicht schlecht mit dir über Stachelbeeren diskutieren, wenn du noch nie eine Stachelbeere gegessen hast. Das wird, wenn dein Gehirn das noch nie abgespeichert hat, dieses Aroma, dann kannst du es auch nicht im Wein riechen. Aber möglich ist alles, ja.
Das ist übrigens eine sehr philosophische Frage. Wie erklärst du jemandem einen Geschmack, den er oder sie noch nicht kennt? Zum Beispiel eine Stachelbeere. Den Geschmack einer Stachelbeere?
Du musst ihn eigentlich, eigentlich erklärst du tatsächlich den Geruch, wenn man ganz ehrlich ist. Mhm. Weil schmecken kannst du ja nur süß, salzig, sauer, bitter. Und wir sagen heute noch dieses Umami, was ein bisschen Geschmacksverstärker ist, was man noch mit Parmesan und Tomate hat. Das liegt so in der Mitte der Zunge. Und alles, was du an Aromen wahrnimmst, wandert eigentlich über die Nase, also von dem Gaumen hinten über die Nase, eigentlich in die Nasenrezeptoren. Deswegen ist es das Riechen eigentlich, was du erklären musst. Und tatsächlich, wenn jemand einen Geruch nicht kennt, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel sofort abrufen, den Gedanken in der Provence zu stehen, in einem Lavendelfeld und Lavendel zu riechen. Also wenn ich die Augen schließe, ich kann mich da komplett reinversetzen, weil ich es komplett abgespeichert habe und heute Morgen witzigerweise gerade über die Provence gesprochen habe mit jemandem. Mhm. Das jemandem zu erklären, der das noch nie gesehen hat, ist wahrscheinlich
du dann auch
was? Ja, also
wenn du das jetzt vorstellst,
ich würde sagen, ob ich das in dem Moment rieche, du riechst es natürlich nicht, weil der Geruch ist ja nicht da, aber du hast wenn du einen Geruch richtig abgespeichert hast, finde ich schon so eine starke Vorstellungskraft, dass du es wirklich hochzaubern kannst. Und du hast ja als Mensch auch dieses schöne Phänomen, dass du Situationen und Gerüche in Verbindung bringen kannst. Also wenn du, sagen wir mal, irgendwo lang gehst und riechst, nur als Beispiel, so eine frisch gekochte Hühnersuppe, dann kann dich das zurück zu deiner Oma transportieren in die Küche und dir so ein ganz warmes, wohliges Gefühl einfach geben, weil das ist das, was dein Hirn halt abgespeichert hat mit diesem Hühnersuppengeruch bei Oma auf dem Schoß sitzen oder so. Hm. Und das kannst du mit verschiedenen Situationen machen. Also aber man muss sich natürlich damit beschäftigen. Also es passiert nicht alles immer nur von alleine.
Klar, und da spielen ja Vorstellung, Erinnerung und Geruchssinn eine große Rolle. Weil die Erinnerung kann so stark sein, dass man einen Geruch hervorrufen kann. Dann weiß man, man erinnert sich daran, wie er riecht, auch wenn man ihn nicht wirklich riecht. Ne? Also das ist schon spannend. Aber wie würdest du
das? Bei Hunden ist es übrigens auch so. Ja. Also es gibt Berichte von Hunden, wo die Besitzer sehr lange weg waren, weil sie schwer krank geworden sind. Und die Hunde haben am Ende die Besitzer wieder gesehen, nicht erkannt, weil die Statur, zum Beispiel durch eine Krebserkrankung, sich komplett geändert hat und vielleicht auch die Stimme sich sehr verändert hat durch so verschiedene Erkrankungen. Aber sie haben sie dann im Geruch wieder erkannt. Das ist ganz spannend. Da gibt es so Videos, wo Hunde komplett durchdrehen, als sie ihr Herrchen wieder riechen. Mhm. Das ist ganz spannend.
Also die können das über Jahre speichern.
Über Jahre, ja, genau. Mhm. Und Kinder haben das sowieso, aber Erwachsene haben das natürlich auch. Also du kannst ja durchaus wirklich dich in teilweise in Kindheitserinnerungen zurückversetzen durch Gerüche.
Ja.
Super spannend.
Ja, und wie würden wir das jetzt erklären? Also zum Beispiel ein Geruch.
Ja, ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich vermute, dass man, wenn man mit Blinden in Kontakt ist, wahrscheinlich häufig diese Situation hat, diese Dinge, also vielleicht nicht so sehr Gerüche, aber Gegenstände oder so oder Farben erklären zu, ist es wahrscheinlich ähnlich. Ist eine gute Frage.
Ja, so hat ja Buddha seine Erleuchtung versucht zu erklären, also nach dem Motto, wie erkläre ich jemandem, dass ich erleuchtet bin? So hat Buddha erzählt. Das wäre so, wie wenn man sich vorstellt, wie erkläre ich jemandem Farben, wenn jemand noch nie Farben gesehen hat. Ja. Also diesen Vergleich hat er herangezogen. Und dieses Sehen von Farben ist vielleicht noch ein bisschen extremer, weil ja unser Denken und Sehen so unglaublich miteinander funktionieren und aneinander gekoppelt sind. Ja, also alles, was wir denken, sehen wir ja auch, zumindest in der Vorstellung.
Ich glaube auch, dass Gerüche erklären leichter ist, als Farben zu erklären.
Ja, also wenn man noch nie Farben gesehen hat, da gibt es ein ganz tolles Gedankenexperiment mit Mary, so heißt die, die man sich dann vorstellt. Mary ist quasi wie ein Roboter, wie eine KI. Sie ist einfach ein Mensch, ohne dass sie jemals Farben gesehen hätte. Aber sie weiß alles über Farben. Also sie weiß jede mathematische Berechnung, jede physikalische Einheit, jedes Element. Alles, was man braucht und was man über Farben wissen kann. Ja, das kann man ja sehr groß ziehen bis zur Quantentheorie. Da weiß sie einfach alles, auch die Frequenz und drum und dran. Aber sie hat nie Rot gesehen. Nehmen wir das mal als Beispiel. Also wenn jemand alles weiß und es bis ins letzte Detail erklären kann, was rot ist, aber noch nie rot gesehen hat, reicht es aus, um zu wissen, wie sich rot sehen anfühlt, oder braucht man wirklich die Erfahrung?
Kann ich nicht beantworten, ja. Aber das ist eine gute Frage. Also ja, Farben, also das, wenn jemand sehen kann, also ich glaube, Gerüche kann man ein bisschen mit Farben wiederum erklären. Also wenn ich jetzt an Lavendel und Provence denke, dann kann ich das, glaube ich, schon, wenn jemand Farben kennt, dem vielleicht versuchen nahe zu bringen, auch über Sonne und Temperatur und vielleicht sogar ein bisschen mit Hilfe von Geräuschen auch, was man da hört, an Tieren und vielleicht auch an Rauschen.
Wind, auch das genau, Haptische, Wind, oder?
Genau.
Was man auf der Haut
damit
spürt.
Damit kann man, glaube ich, viel erklären, aber schwer ist es auf jeden Fall.
Also der Unterschied zwischen Rot und Grün. Würde man jetzt gleich sagen, ja, rote Ampel, grüner Baum. Also man kann es an Gegenständen festmachen, aber wenn ja jemand keine Farben sehen kann,
ja,
kann er mit den Gegenständen auch nichts anfangen.
Das ist so, ja. Ach, da, ich bin froh, dass ich
riechen
und schmecken kann.
Die erste unlösbare Frage hier.
Was einfacher ist tatsächlich der Wein. Ich habe drei Weine heute mitgebracht. Ich habe heute mich für, wir haben ein bisschen vorher gesprochen, was magst du nicht. Und dann habe ich überlegt, was ich mitbringe. Ich habe heute drei Weine mitgebracht. Und zwar, der erste Wein ist ein Fiano, eine Rebsorte, die eigentlich hauptsächlich aus Kampanien kommt, aus Süditalien. Dieser ist aus Apulien, aus dem Nachbargebiet, heißt Scariazzo vom Weingut Rivera. Und ich weiß nicht warum. Ich hatte heute einfach gedacht, das könnte dir gefallen.
Herrlich.
Ja, wir können mal reinreden. Dann. Ach, wir können sogar anstoßen.
Ja, das cheers.
Macht man ja übrigens nicht anstoßen, ist anstößig, habe ich gerade da gelernt. Der Knigge sagt, das macht man
oder
nicht.
Was,
nee, nee, nee. Unser lieber Freund Michi Kutey ist Vorstand der, im Vorstand der Knigge-Gesellschaft. Er sagt, nee, anstoßen macht man, nickt sich freundlich zu, aber man stößt nicht an.
Das ich bin ja ganz froh, dass heute keine Kamera dabei ist. Ja? Ich
habe
ein bisschen Angst davor, also vor dieser Weinprobe. Also du meintest, ja, wir machen eine Weinprobe, eine professionelle. Dann habe ich gedacht, oh Gott.
Witzig. Wir haben gerade am Wochenende besprochen, ob wir in Zukunft tatsächlich aus dem Podcast auch einen Videopodcast bei YouTube machen.
Das, ja, das würde sicherlich gut ankommen. Ja, ist auch, glaube ich, marketingtechnisch gar nicht so schlecht.
Ja, muss man mal drüber nachdenken. Aber dann. Wir haben unseren professionellen Spucknapf dabei.
Weil ich habe das noch nie so gemacht, dass ich tatsächlich das nicht. Dass ich also das alles ausspucke.
Mhm.
Das finde ich eine interessante Erfahrung. Bis wohin im Gaumen muss man das kommen lassen, damit man alles sozusagen erfasst?
Mhm. Also,
oder reicht es einfach den?
Normalerweise nimmst du einen Schluck, ziehst vielleicht so ein bisschen Luft noch rein, aber du spuckst es dann aus und es bleibt ja tatsächlich immer so ein Restfilm Alkohol auf Zunge und Gaumen.
Genau.
Und die Aromen werden über den Sauerstoff gelöst und die gehen dann automatisch über den Rachen in die Nasenrezeption. Deswegen, man muss nicht Wein trinken, um zu sehen, wie er schmeckt und ihn beurteilen zu können. Das wäre auch gar nicht möglich. Ich bin jetzt die Tage beginnt die Probe in Düsseldorf. Da probierst du 60, 80 Weine am Tag. Wenn du die alle trinken würdest, wirst du halt hacke stramm am Ende. Das würde, sagen wir mal, nur einen Tag funktionieren und auch nicht besonders gut. Und nee, das ist eigentlich relativ easy. Man muss es vielleicht ein bisschen üben, aber zugegebenermaßen ist es so, wenn du wirklich einen Wein trinkst, hast ein bisschen eine andere Wahrnehmung. Das stimmt schon so, aber es ist nicht notwendig, um den Wein zu beurteilen. Es ist fühlt sich einfach ein bisschen anders an, wenn du ihn am Ende runterschluckst, aber du kannst ihn wunderbar beurteilen. Wie beurteilst du den Wein? Was riechst du, was schmeckst du?
Ja, also ich bin gerade im Sommer angekommen. Für mich hat er was ganz Sommerliches.
Ja.
Da ist viel Sonne drin.
Da ist super viel Sonne drin. Apulien ist ja eine der heißesten Regionen auch.
Ja. Ich habe da ganz tolle Freunde, die da ein eigenes Olivenhain haben und auch Olivenöl herstellen. Also schöne Grüße nach Peskici.
Ja, okay.
Der hat für mich was.
Ja, Sonne, und ich finde auch, dass er so eine schöne Würzigkeit hat. Er hat so Kräuteraromen. Und
es, ja, Kräuter.
Erinnert mich wirklich so. Ich muss auch witzigerweise irgendwie an Essen denken, wenn ich den Wein rieche. Ich denke so richtig an die apulische Küche, die ja auch sehr deftig sein kann. Und Fiano, ich fand es ganz gut, weil es eine Rebsorte ist. Wie gesagt, in Kampanien gibt es das Weingut Mastro Berardino, die eigentlich bekannt sind für die Rebsorte. Die bauen richtig viel davon an. Wurde schon von den alten Römern kultiviert. Aber es ist etwas, was die meisten Leute nicht kennen. Also jeder kennt Sauvignon Blanc und Chardonnay, aber bei Fiano wissen die meisten gar nicht, was los ist.
Und der ist aber auch ein bisschen stärker, oder? Also von der Würznote her?
Ja.
Ein bisschen stärker.
Der
insofern, ich versuche mir gerade auch so ein Fischgericht vorzustellen. Also das muss schon, das darf kein zu dominantes Gericht jetzt sein im Geschmack, oder? Sonst hast du einen dominanten Geschmack im Gericht und einen starken Wein.
Ich, oder? Witzigerweise, musste gerade an Pasta Vongole denken.
Mhm. Ja.
Die haben ja auch so ein bisschen so eine leichte Säurenote dabei. Und ich glaube, dass das sehr gut harmonieren könnte. Mhm. Weil Vongole kann man auch mit so ein bisschen Spiciness machen.
Spiciness tomatisiert aber auf jeden Fall.
Genau, also tomatisiert.
Erstmal milde Basis dann.
Ja. Und ich glaube, das würde sehr gut harmonieren.
Ja, Vongole ist ja auch sehr polarisierend. Da gibt es Menschen, die lieben Vongole und die.
Was sagt das über diese Menschen aus?
Überhaupt nicht ab. So Muscheln generell wahrscheinlich.
Also ich liebe Muscheln. Ich kenne auch tatsächlich nicht viele, ich wüsste eigentlich gar keinen in meiner Umgebung, der keine Muscheln mag. Also ich kenne schon ein paar Leute, die sagen, Austern ist nicht meins.
Ich kenne so ein paar Miesmuschel-Muffel.
Ja, wirklich? Das kann ich auch schwer nachvollziehen.
Kann ich persönlich auch nicht nachvollziehen.
Bei Austern kann ich es nachvollziehen.
Man hatte mal wirklich eine schlechte dabei.
Ja, ist fies. Ich hatte mal eine schlechte Auster, aber merkst du halt sofort. Ne? Also sofort die ganze Zunge, alles wird taub.
Da bleibst du nicht lange sitzen.
Ne? Das kann in Sekundenbruchteilen, kann der Tag vorbei sein.
Dann ist der Tag in die Hose gegangen.
Bei Austern kann ich es verstehen, weil diese Konsistenz für viele, glaube ich, schwierig ist. Und wenn man sich mal erklären lässt, wie man Austern richtig isst, viele schlucken die ja einfach runter, aber in Wirklichkeit musst du die Austern ja richtig kauen, damit dieses eigentlich Aroma richtig hervorkommt.
Zu diesem
Step kommen die meisten gar nicht. Und mein guter Freund Karl Newsen von Homer Pedersen hat mir das ehrlich gesagt auch irgendwann erstmal erläutert. Und wenn du die Austern dann kaust, dann wird es auch eigentlich erst wirklich spannend geschmacklich.
Ja, was den Vorteil hätte, wenn man das machen müsste in der Austernbar oder wo auch immer man Austern isst, dass man wirklich die Austern zerkaut, dann würden ganz viele keine Austern mehr essen. Das heißt, es wären mehr Austern für die übrig, die wirklich Austern lieben. Ja, weil ich glaube, viele würden sich genau davor ekeln. Viele essen die Austern eben nur, weil man die ganz schnell runterschlucken kann.
Ja.
Und ja, nicht diese Konsistenz zu lange.
Ich finde es aber, witzigerweise finde ich, wenn man sie kaut, werden sie sogar angenehmer, weil es wie ein Stück Fisch dann irgendwie ist. Ich finde eigentlich nur so runterschlucken, dann hat man schnell auch diesen Ekelgedanken im Kopf. So.
Ja. Interessant. Mir kommt gerade noch eine, ich nehme jetzt gerade noch eine Nase. Ich finde, der hat auch was Kristallklares, was Kristallines. Also jetzt eher von der Vorstellung. Wir sind ja gerade bei der Sinnesvorstellung. Aber jetzt kommt natürlich vielleicht schon eher der Autor und der Literaturwissenschaftler und der Philosoph in mir. Und zwar so Gewürzkristalle. Aber ganz leichte.
Das Witzige ist, dass ich das irgendwie nachvollziehen kann.
Gut so.
Scariazzo. Schöner Wein.
Ja.
Finde ich wirklich auch. Er hat fast so ein bisschen Schärfe auf der Zunge, ne? Also empfinde ich zumindest so. Aber es ist ja auch das Schöne im Wein.
Die Kristalle haben Kanten.
Ja. Ah, du bist es clever beschrieben.
Die sind scharf.
Das ist
so
sehr
könnte
clever
man das
beschrieben,
sagen.
Ey. Nice. Du hast geschrieben, ohne euch wäre es echt scheiße. Ich glaube, es hackt. Und die philosophischen Gedankensprünge, das sind, glaube ich, alles drei Jugend- oder Kinderbücher.
Ja, Jugendbücher, so die Gedankensprünge ab 12, die anderen eher so ab 14.
Ja, oh gut, das sind ja 2 Jahre, in dem Alter passiert ja viel.
Ja,
ohne euch wäre es echt scheiße, worum geht's da?
Das ist jetzt mein letztes.
Ah, das ist das Neueste sozusagen.
Das ist quasi das Neueste, da geht's um Freundschaft. Im Untertitel, der ist vielleicht verständlicher dann, weiß man mehr, worum es geht. Im Untertitel heißt es von Freundschaften, Netzwerken und politischen Bewegungen. Und das ist so ein bisschen der Nachfolger von Ich glaube, es hackt. Weil in Ich glaube, es hackt ging es tatsächlich um die dunklen Seiten des Menschen und der Gesellschaft. Das habe ich so kurz vor Corona geschrieben. Da gab es ja schon unglaublich viele Verschwörungsmythen und Ideologien und sehr viel Aufruhr, sage ich mal, in der deutschen und globalen Politik.
Ja, war ja auch die Trump-Hochphase sozusagen.
Richtig, richtig. Wegen Brexit und Trump unter anderem.
Brexit gab es ja auch noch.
Oh. Ja, es ist für mich immer noch ein Schock.
Die
also,
Idioten.
Habe ich immer noch nicht verdaut. Ich finde es immer noch merkwürdig.
Haben sie übrigens selber auch nicht verdaut. Viele haben jetzt gemerkt, dass es ein Fehler war.
Ja.
Und dass man nicht immer auf Politiker hören sollte, sondern wenn Politiker was will, ist meistens das Gegenteil.
Genau. Und wie das psychologisch so ist, erstmal regt man sich auf. Ich glaube, es hackt. Was soll denn das hier? Das kann auch nicht sein. Was geht denn hier? Und die zweite Reaktion ist ja dann irgendwo ein bisschen Wehmut oder auch ein drüber nachdenken, ja, warum ist das eigentlich falsch und warum brauchen wir uns eigentlich? Also es geht ja dann weiter. Warum sind wir trotzdem miteinander verbunden? Und ohne euch, das könnte man den Briten sagen und es sagen auch viele Briten über die Europäer oder über die Deutschen, ohne euch wäre es echt scheiße oder ist es auch scheiße?
Ne? Ja, total. So. Also wir haben ganz viele Freunde in UK, die uns regelmäßig besuchen und wir die und das ist halt… Wir sind alle immer fassungslos, wenn wir das Thema, das wird natürlich jedes Mal diskutiert und die sind natürlich auch voll pro Europa.
Ja, genau, was macht Freundschaft aus? Also das ist die große Frage, um die es da geht. Also wie kommt es überhaupt, dass wir mit manchen Menschen befreundet sind, mit anderen nicht? Wie kommt es, dass manche Menschen gar keine Freunde haben? Ja, es gibt ungefähr jeden zehnten Deutschen oder Deutsche, die keine besten Freunde haben. Die haben vielleicht Kontakte, Bekannte oder im Bekanntenkreis, aber die haben keine Freunde, keine besten Freunde. Also,
und das ist viel, ne? Also wir reden irgendwo um 8 Millionen Menschen. Wenn man jetzt mal ein bisschen Kinder rausrechnet, hat man trotzdem noch 6 so, ne?
Genau, genau. Und darüber haben eben auch schon Philosophen nachgedacht, seit vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden. Was verbindet uns eigentlich? Wofür ist es wichtig, dass wir uns vernetzen auch? Also habe ich ja eben schon gesagt, ne, im alten Griechenland, in Athen, war eben Freundschaft die höchste, gehörte mit zur höchsten Tugend und auch zur höchsten Form von Liebe. Also es war teilweise wichtiger, die Freundschaften zu pflegen, als eben den Partner fürs Leben. Ja.
Wobei es natürlich auch Menschen gibt, die sagen, mein Partner, den ich über alles liebe, ist tatsächlich auch mein bester Freund.
Ja.
Was vielleicht nicht so häufig ist.
Ja.
Wahrscheinlich auch einen seltenen Charakter, aber gibt's ja auch.
Genau, das sind natürlich auch heute andere Zeiten als vor 2400 Jahren und das stimmt ja auch. Also da hat sich natürlich auch unser Verständnis gewandelt, was eigentlich Freundschaft ausmacht, was Liebe ausmacht. Immerhin haben wir die Romantik hinter uns, das kannten die im alten Griechenland noch nicht. Also diese romantische Vorstellung von Liebe, aber auch romantische Vorstellung von Freundschaft, ja, also das ist ja auch eine Verklärung teilweise oder eine Idealisierung. Und psychologisch weiß man aber tatsächlich, dass in einer festen Partnerschaft wir eine Freundschaft entwickeln müssen. Oder andersrum gesagt, in einer festen Partnerschaft, in der man keine Freundschaft entwickelt, ja, die ist eher dazu verdammt zu scheitern als Partnerschaften, in denen eben eine Freundschaft als Ebene dazukommt. Ja, es muss natürlich sowas wie geben wie Leidenschaft und andere Ebenen. Damit fängt man meistens an. Ja, man fängt ja nicht mit einer Freundschaft an, sondern das entwickelt sich ja. Aber gerade in Liebesbeziehungen ist so eine freundschaftliche Verbindung oder Verbundenheit irgendwann enorm wichtig, damit diese Beziehung auch lange hält.
Mhm.
Das stimmt. Und das bezeugt auch von einer gewissen Reife, dass man den Partner oder die Partnerin, die man ja nun über alles liebt, so romantisch gesprochen, dass man diese Person eben auch aus einer Distanz wie einen Freund oder eine Freundin betrachten kann, damit dieses ganze, diese romantische Wolke und die rosa Wolke auch mal wegfällt. Und das zeugt von Reife, so sagt man in der Psychologie.
Das stimmt. Die romantische Liebe hat es früher, sagen wir mal, vor sehr, sehr langer Zeit einfach nicht gegeben. Beziehungen war natürlich auch vor sehr, sehr langer Zeit, also ich sag mal, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange es zurückgeht, aber mindestens auf jeden Fall die Steinzeit. Da war halt eine Beziehung anders, ne? Da gab es eher Gruppen, ich will nicht Kommunen sagen, aber
genau, man
Kohorten
sagt, ja,
von Menschen, die sich alles geteilt haben.
Ja.
Die Frauen geteilt haben, das Essen geteilt haben, die Kinder geteilt haben, alle haben auf alles aufgepasst und alle waren eins.
Ja, wir sagen ja, man hat so ungefähr in Gruppen von 150 Leuten gelebt über die meiste Zeit, wir als Menschen. Deswegen ist es auch in unserem Gehirn so verankert, dass 150 Menschen als Bekannte zu haben, ist so, da fühlt man sich wohl, das ist normal. Alles andere übersteigt erstmal unsere Kapazitäten, merkt man jetzt. In der Online-Vernetzung geht schon auch, ne, aber ist auch vielleicht hier und da ein bisschen überfordernd. Hm. Und das ist wahr. Ich glaube allerdings nicht, dass es keine Liebe gab. Also dieses romantische Konzept von einer Liebesbeziehung, klar, die ist aus dem 18. und 19. Jahrhundert, aber ich denke schon, dass es sowas wie Liebe gab. Und es gibt
also dieses Gefühl der Zuneigung und
absolut. Und der Verbundenheit durch Liebe und dass man sich sozusagen bindet auch fürs Leben vielleicht, das war sehr unterschiedlich, aber dass es das gab als Lebensform, das glaube ich schon und auch als Gefühl sowieso. Ich glaube nicht, dass die Liebe irgendwann als Gefühl entstanden ist. Und da müsst ihr natürlich erstmal gucken, was ist überhaupt Liebe? Es ist so ein komplexes Gefühl.
Mhm.
Da hängen ja viele soziale, ökonomische oder auch andere Aspekte dran. Insofern
Wird oft auch schnell gesagt.
Ja.
Also wird schnell gesagt, dass man jemanden liebt oder hört man zumindest bei anderen.
Ja.
Und es ist ganz interessant, weil ich gerade ein Buch, das lese ich schon länger, war es auch relativ dick, über die sexuelle Entwicklung der Menschheit lese und da wird das halt auch, das ist ein bisschen verkürzt dargestellt, aber ähnlich beschrieben, dass eben mal alles anders angefangen hat, eben nicht so romantisch war, wie es heute ist. Und dann geht es halt um die Entwicklung von Beziehungen, die ja heutzutage sehr romantisch starten und dann kommen ja häufig Paare in die, ich will mal sagen, in so eine Blockade rein, wo es nicht mehr so läuft und vielleicht zumindest sexuell nicht mehr so läuft und dann, ich weiß gar nicht, wie das heißt, weil ich den Umschlag abgemacht habe, ich sehe nie den Titel, aber es ist sehr spannend, wie sich das, und ja, da wird es halt auch beschrieben, dass Leute, die es schaffen, eben ein freundschaftliches Verhältnis aufzubauen, einfach fest in einer Beziehung sind und genau. Am Rest arbeiten müssen natürlich, klar.
Ja. Aber da hilft ja gerade die freundschaftliche Verbindung, ja. Weil Freunden verzeiht man mehr, mit denen geht man mehr durch dick und dünn, wenn wir das mal so abrufen wollen. Und
absolut.
Da spielt Vertrauen eine größere Rolle und der Vertrauensvorschuss, Großzügigkeit. Ja.
Ja.
Also würden wir ja mit uns selbst immer so umgehen wie mit Freunden. Ja, in unserer Großzügigkeit und wie man die Probleme auch mal relativieren kann. Und ach, eigentlich ist das doch gar nicht schlimm. Das bei anderen fällt uns das relativ leicht, bei uns selbst weniger. Und in die Richtung, ja, also für die Langlebigkeit einer Beziehung ist das schon ein enormes Plus.
Ja, es ist ganz witzig, wie viele Leute mit ihren Freunden ehrlicher und offener umgehen und auch sag ich mal, Geheimnisse vielleicht oder so, sofort teilen, die sie dem Partner vorenthalten, was eigentlich, das ist natürlich immer zum Scheitern verurteilt, wenn man so mit seinem Partner umgeht, das kann ja nicht funktionieren.
Ja. Auf Dauer. Ja. Und dann vielleicht nochmal zur Romantik. Ich finde, was auffällt, ist, dass die Sehnsucht aber dann doch viel älter ist. Es gibt nämlich einen Mythos bei Platon, das ist der Mythos von den Kugelmenschen. Ja, das ist in seiner Kosmologie, also in dem Buch, wo er irgendwie beschreibt, wie die Welt und das Ganze hier entstanden ist. Und da gibt es eben Kugelmenschen, die leben in so einer Art Paradies, also bevor es die Menschheit so gab, wie es sie heute gibt. Und diese Kugelmenschen bestehen aus zwei Menschen, also aus zwei, die haben zwei Köpfe, sind aber aneinander gewachsen, die haben zwei Arme, zwei Beine, vier Arme, vier Beine und eben zwei Köpfe, so, zwei Gesichter, sind aber aneinander gewachsen und sind relativ genügsam, also selbstgenügsam. Die sind zufrieden, denen geht's gut und sozusagen vollkommen. Und das hat die Götter irgendwann aufgeregt und denen hat das nicht gefallen, dass die da so selbstzufrieden und vollkommen sind und haben die in zwei Hälften geteilt. Ja, und dann gibt's aus einer Kugel werden zwei Hälften und so ein bisschen die Moral der Geschichte ist, seitdem sehnt sich die eine Hälfte nach der anderen oder seitdem sucht eigentlich die eine ihre zweite Hälfte und umgekehrt. Und das ist ein Mythos, der ist jetzt 2400 Jahre alt. Da merkt man schon, dass diese Sehnsucht nach Vervollkommnung, nach Verschmelzung, nach der einen Person, die uns ergänzt oder vervollständigt, ja, dass die schon extrem alt ist. Und das meine ich. Einerseits muss man unterscheiden zwischen Konzepten, die eben sehr modern sind, die so wie heute sind, ja, das also jetzt zum Beispiel romantische Konzepte von Liebe und andererseits, was es aber so in uns gibt als Sehnsucht, als vielleicht auch archaische Gefühle. Ich glaube nicht, dass ein Steinzeitmensch keine Liebe oder nicht diese Sehnsucht nach einer romantischen Verbindung hatte.
Mhm. Ja, glaube ich auch. Ja. Kann ich mir zumindest nicht anders vorstellen, weil es so menschlich irgendwie ist. Ne?
Ja.
Das heißt, du schreibst Kinderbücher, man muss dafür von leben. Das heißt, die Theorie, junge Leute lesen nicht mehr, kannst du also widerlegen. Die Leute lesen nach wie vor.
Was ich vor allen Dingen widerlegen kann, ist, dass junge Menschen sich dafür nicht interessieren und keine Freude daran haben. Im Gegenteil, ich habe unglaublich tolle, sinnstiftende Erlebnisse mit jungen Menschen und merke, wie sie eigentlich hungrig sind, wissbegierig sind und große Lust haben, sich mit den großen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen, über sich selbst nachzudenken. Da natürlich auch manchmal je nach Alter hier und da auch Hemmungen haben. Ja, also teilweise je nach Schule auch sind es junge Menschen gar nicht gewohnt, so sehr über sich selbst mal nachzudenken oder mit sich selbst konfrontiert zu sein oder mal persönlich mit sich selbst zu werden. Ja, weil gerade jetzt in Schulen, es ist ja alles so durchgetaktet, Das ist ja eigentlich schon fast wie im Berufsleben. Man muss alles abliefern, abhaken und das Persönliche und die persönliche Entwicklung kommen ja eigentlich zu kurz. Und da kommt ja sozusagen auch die Philosophie rein, weil da geht es ja mal darum, frei denken zu können, kreativ denken zu können, die Fragen auch mal so zu sehen, wie sie einen persönlich interessieren. Und da mache ich natürlich unglaublich schöne und gute Erlebnisse. Und ja, es gibt tatsächlich noch viele Jugendliche, die auch lesen.
Ja, das sind für die persönliche Entwicklung sind das unheimlich wichtige Prozesse. Also früher, als ich noch zur Schule ging, war das gang und gäbe. Und Lehrer haben einen auch mit sich selber konfrontiert, dass das heute, sag ich mal, zeitmäßig nicht mehr so funktioniert, kriegen natürlich alle mal mit, aber es ist natürlich eine Katastrophe.
Ja.
Ja, es ist so. Und dein letztes Buch war, das erschienen ist, ist Der kleine Alltagsstoiker, 10 Gelassenheitsregeln fürs Glück. Mir und vielen anderen muss man dann wahrscheinlich erstmal erklären, was ist ein Stoiker, beziehungsweise was ist Stoizismus?
Ja, das ist eine ganz besondere Tradition innerhalb der Philosophie. Ich habe eben schon ein bisschen von den Vorsokratikern erzählt, von Sokrates. Dann gab es noch Aristoteles, den kennt vielleicht der eine oder andere. Das ist der Vater der Wissenschaft oder der Urvater der Wissenschaft, der Begründer. Weil er auch der Begründer der Logik ist, in dem Sinne, auf die wir uns heute auch noch in den Wissenschaften berufen. Insofern ein ganz wichtiger Mensch und Mann in der Geschichte des Denkens. Und daneben gab es eben auch noch Epikur. Vielleicht kennt den auch noch jemand. Ist, glaube ich, auch für das, was wir gerade machen, eine wichtige Figur, weil es bei Epikur ja um die Lust ging, um die Maximierung der Lust im Leben. Mhm. Aber eben nicht einfach sozusagen blindes Folgen der Lust und blinde Maximierung, so viel Spaß wie es geht, so in die Richtung, sondern tatsächlich vernunftgeleitete Maximierung der Lust. Aber eben da wirklich, das war sein Hauptbegriff, wie schaffen wir es eigentlich so lustvoll wie möglich zu leben? Und er hat im alten Griechenland, also in Athen, am Rande hat er ein Haus mit Grundstück gekauft und hat dort so eine Art Kommune oder so eine Community, eine Freundes-Community aufgebaut. Da konnte man zusammen im Garten spazieren gehen, die haben zusammen über Freundschaft nachgedacht, also philosophiert, die haben Texte rezitiert, die haben zusammen gekocht, die haben zusammen Wein getrunken, alles in Maßen, ja, das war jetzt keine Party in dem Sinne, wo jeden Tag dann gesoffen wurde und so weiter, aber es wurde das Leben genossen. In einfachen Maßen, ja, also mit einfachen Dingen, Brot backen, zusammen Mahl bereiten, ein Wein genießen und so weiter. Auch auf Klamotten wurde nicht so viel Wert gelegt. Also diese Gartenschule, wenn man so will, von Epikur, hat sich darauf spezialisiert, dass eben die Menschen nicht so nach Status streben, dass sie sich nicht so sehr in der Politik engagieren und einmischen. Und auch Nachrichten, du hast es am Anfang schon erwähnt, die Nachrichten, diese schrecklichen oder auch tollen Nachrichten dieser Welt, nicht so ernst nehmen oder auch gar nicht unbedingt sich das alles so zu Herzen nehmen in dem Sinne. Oder auch genauer anschauen. Also so ein bisschen die Flucht in das gute Leben, in das Private. Deswegen ist Epikur auch bis heute sehr, sehr beliebt. Gerade bei Menschen, die ihr Leben genießen wollen, die mit diesen schrecklichen Dingen in der Politik wenig anfangen können, zu tun haben wollen. Die eher sich auf Familie besinnen, auf ihre Freundeskreise und auf ihr gutes Leben. Ist da noch sehr beliebt. Und die Stoiker, ich musste ein bisschen ausholen, musste ich nicht, aber wir sind ja gerade hier. Wir sind ja gerade hier beim Weintrinken.
Kein Stress, das ist doch was sagen, das passt doch gut.
Und die Stoiker ist eben nochmal eine andere Schule, die sehr verwandt ist mit den Epikureern oder mit Epikur, aber eben nochmal viel, viel wirkmächtiger war, auch politisch. Die haben unter anderem die Kaiser beraten. Also das war damals auch sehr normal, dass eben Philosophen eigentlich Erzieher waren. So wie heute, ne, geht es ja viel um ethische Werte und um Vermittlung von Werten. So war das damals auch schon, nur die haben tatsächlich die Söhne der Kaiser und Könige erzogen. Und so war Aristoteles zum Beispiel der Erzieher von Alexander dem Großen. Und Seneca, ein sehr berühmter, bekannter Stoiker, war zum Beispiel der Erzieher von Kaiser Nero. weiß nicht, wer momentan ins Kino geht oder im Kino war. Es gibt gerade einen neuen Film aus Hollywood, Seneca. In der Hauptrolle ist John Malkovich.
Hm.
Ich habe ihn selber noch nicht gesehen.
Gut besetzt.
Und ich, richtig, ja. Sehr gut besetzt, aber auch sehr, sehr grausam. Ich habe nur ein paar Szenen kurz gesehen und auch mir erzählen lassen. Also es werden schwarze Kinder geköpft und also Triggerwarnung hier, es geht wirklich da gewalttätig zu. Sehr brutal, sehr blutig und Seneca wird auch als sehr ambivalente Persönlichkeit, als machthungrige Persönlichkeit dargestellt. Die übertreiben natürlich, ne, in Hollywood. Aber tatsächlich waren die Stoiker im Gegensatz zu den Epikureern davon überzeugt, wir müssen Verantwortung übernehmen für uns selbst, erstmal an erster Stelle, ja, für unsere Sorgen, für unsere Ängste, für unsere Wut. Bei den Stoikern ging es auch darum, dass eigentlich die Frage, was ist Männlichkeit? Und es waren starke Männer, wenn man so will, das waren Staatsmänner auch. Aber zum Beispiel war Wut bei ihnen etwas total Unmännliches.
Mhm.
Das haben sie gesagt, ein echter Mann, wenn man so will, ein wahrer Mann, hat seine Wut unter Kontrolle. Ja, also so ein Trump wäre jetzt so gerade in dem Bild der Stoiker jemand gewesen, der halt unter Kontrollverlust leidet und zwar permanent. Ja.
Was ja auch eigentlich
laienhaft gesagt, vielleicht,
stimmt.
Strifft es vielleicht auch, ja. Und sie haben eben auch gesagt, wir müssen uns politisch engagieren, also wir haben auch eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, also das Gemeinwohl war für die Stoiker was ganz Wichtiges. Und dann, und das finde ich tatsächlich auch für heute einen der interessantesten Aspekte der stoischen Philosophie, ist, dass sie eigentlich das moderne Management-Coaching und die moderne Psychotherapie begründet haben. Und zwar haben sich in den 50er, 60er Jahren die kognitiven Verhaltenstherapeuten auf die Stoiker und auf die stoischen Ansätze bezogen, nämlich unter anderem auf ein paar Gedanken, die sie hatten, wie zum Beispiel nicht die Dinge selbst lösen in uns Angst oder Sorgen aus oder Befürchtungen, sondern die Vorstellungen, die wir von den Dingen haben. Ja? Das ist ein ganz bekanntes Zitat von Epiktet, auch ein berühmter Stoiker. Oder auch nicht, was uns widerfährt und was uns passiert, ist entscheidend, sondern entscheidend ist, wie wir damit umgehen.
Mhm.
Ja, und das sind ja heute für uns, also das saugen wir quasi mit der Muttermilch auf. Es gibt mittlerweile Bücher für Kinder. Der ganze Ratgebermarkt stürzt sich ja mittlerweile nicht nur auf Erwachsene, sondern auch auf Jugendliche und Kinder. Und da wird selbst das schon vermittelt, wie motiviert man sich, wie geht man mit Gefühlen wie Angst um oder Sorgen oder wenn man sich, fällt gar nur das englische Wort ein, overwhelmed fühlt, überflutet, überreizt, überfordert von dem, was passiert, was ja nun mal nicht erst seit Corona auch sich verstärkt hat. Dann ist genau dieser Ansatz nämlich wichtig. Erstmal, okay, wo stehe ich eigentlich? Wer bin ich? Sich wieder selbst wahrnehmen und dann gucken, okay, es gibt das, was mir widerfährt, das Ereignis und es gibt die Art und Weise, wie ich darauf reagiere und wie ich damit umgehen kann. Und das ist ja der Bereich, den ich beeinflussen kann. Und das ist diese Art zu denken, die kommt von der stoischen Philosophie und die prägt uns eigentlich bis heute. Deswegen ist uns gerade diese Art zu denken und zu handeln auch so nahe. Weil, nimm mal ein Zitat von Marc Aurel, römischer Kaiser, auch ein berühmter und bekannter Stoiker.
Ich kenne sogar jemanden, der heißt Marc Aurel, Kaiser mit Nachnamen.
Wow, yes. das ist kein Künstlername.
Nein, der lebt wirklich. Und
den musst du mir mal vorstellen. Das ist ja,
den muss man
mit auf meine Lesung kommen.
Den muss man wirklich kennenlernen.
Ja, und es gibt eben von dem echten Kaiser Marc Aurel gibt es ein Buch, nämlich sein Tagebuch, das posthum veröffentlicht wurde natürlich, nämlich die Selbstbetrachtung. Und da gibt es zum Beispiel ein Zitat, das heißt, jeder ist seines Glückes Schmied.
Mhm.
Und das ist ja etwas, das kennen wir von heute, das kennen wir gerade in der amerikanischen Kultur, dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, jeder kann aus sich etwas machen und Erfolg hängt nicht davon ab, wie wir geboren wurden oder was wir erleben, sondern was wir draus machen, wie wir es gestalten, ist natürlich auch hier und da idealisiert, aber dass das jemand schon vor 1800 Jahren gedacht hat und diese ganzen Selbstbetrachtungen, kannst du deinem Bekannten ja mal sagen, vielleicht hat er das Buch auch zu Hause, aber das liest sich tatsächlich so modern, dass man schon erstaunt ist, dass Menschen vor 2000 Jahren so geschrieben und gedacht haben, wie man das heute noch fast eins zu eins anwenden kann oder verstehen kann.
Ja, interessant. Und gerade, also ich finde, das ist natürlich auch unheimlich wichtig, gerade für die heutige Zeit, wo alle im Grunde genommen gestresst und getrieben sind, in einer permanenten Alarmstimmung sind, natürlich auch unfassbar angefacht durch Medien, aber auch durch Social Media, durch dieses permanente Beschallen von, wenn man es ganz ehrlich sagt, komplett lebensunwichtigen Dingen. Also man könnte Instagram ja morgen abstellen, das würde ja im Grunde genommen keinen interessieren. Da passiert ja nichts, was irgendwie wichtig ist.
Ja, es ist halt zum Geschäftsfeld geworden.
Es ist also eine reine Marketingmaschine. Es geht nur darum, dass Instagram irgendwelche Werbung verkauft, irgendwelche Leute irgendwelche Produkte anpreisen. Mhm. Aber wenn man es abstellen würde, genauso wie Facebook oder Co., es würde ja gar nichts passieren. Also wir leben alle weiter und wahrscheinlich besser, weil dieser Stressfaktor auf einmal weg ist. Ne? Also ich wollte jetzt gerade vor allen Dingen junge Leute sagen, ich weiß gar nicht, ob es nur junge Leute betrifft, aber viele Leute ihren Alltag von diesen Sachen bestimmen lassen, permanent da durchscrollen. Die Seite hat kein Ende, man scrollt immer weiter, guckt sich immer mehr von diesen Geschichten an und alle stellen irgendwas dar, versuchen ihr Leben immer besser darzustellen, als es in Wirklichkeit ist. Also alle sind immer an den schönsten Orten, essen das beste Essen. Das ist natürlich alles Kokolores. Ja. Und ich sehe das häufig und denke nur so, puh.
Ja, also diese Verzerrungseffekte und Verfremdungseffekte sind natürlich enorm. Man weiß auch mittlerweile, dass das eine Auswirkung hat auf die ganz normalen Userinnen und User, dass das gerade bei Jugendlichen, bei Kindern, aber nehmen wir jetzt mal Jugendliche und jungen Erwachsenen, dass das eine Art mangelnden Selbstwert auslösen kann, beziehungsweise eine falsche Selbstwertschätzung auch auslöst oder hervorruft oder triggert und stärkt, nämlich dass man ein falsches Selbstbild bekommt, bei mir muss es ja irgendwie falsch sein oder bei mir muss ja was nicht stimmen.
Genau.
Mein Leben ist nämlich nicht so.
Ja.
Ja. So, das kommt ja. Oder auch natürlich, wenn man zu lange, also wenn man länger als halbe Stunde, Stunde am Tag, also sagen wir mal 2 bis 3 Stunden am Tag, genau damit verbringt, neigt man schon eher zu Depressionen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man dann depressiv wird oder negative Gedanken bekommt über sich selbst, das eigene Leben steigt enorm. Insofern, ja, das ist natürlich ein ganz dunkler Fleck und eine dunkle Seite der sozialen Medien. Ich würde sie nicht ganz verteufeln, weil wir uns natürlich auch vernetzen können. Ja, es gibt ja immerhin, ich kenne einige Menschen, die das noch wirklich privat nutzen. Das ist so.
Ja, absolut. Ich hab einen Business-Account, ich habe auch einen privaten Account, kommen auch wirklich nur Freunde oder private Leute rein.
Ja. Und das ist ja sozusagen die helle Seite, dass man das wirklich auch nutzen kann, um sich zu informieren, um mit anderen Menschen.
Man muss es halt weise nutzen. Also ich muss auch durchaus sagen, dass man manche Bekannte, die also wirklich das, sag ich mal, so extrem nutzen, dass diese, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Storyline im Grunde genommen nie leer ist,
also
wo man nur denkt, Mama mia, wie viele Fotos kann man gar nicht posten den ganzen Tag, die muss man halt direkt auf stumm stellen, damit einen das selber eben nicht beeinflusst, weil dann ist man zwar noch vernetzt und kann sich schreiben, aber man kriegt ja nicht diesen ganzen geistigen Dünnschiss mit, aber man muss es halt bedienen können.
Ja.
Also das ist für Kinder vielleicht nicht ganz so einfach, aber ich glaube, es macht gar keinen Unterschied, ob Kind oder Erwachsener. Also ich kenne genauso viele Erwachsene, die damit unfassbar Probleme haben.
Ja. Und was dieses Verhalten, und wenn wir dann in so eine Art Suchtverhalten, ne, dass wir jeden Tag mehrere Stunden da rumscrollen, Doomscrolling und so weiter, ob wir jetzt nach schlechten Nachrichten gucken oder eben nach den Nachrichten, wo eben alles so viel besser aussieht, ne, auf der anderen Seite ist immer viel besser und das Gras ist grüner. Da ist ja das Hauptproblem, dass wir uns dann verlieren und gar nicht mehr mit uns und den eigenen wichtigen Fragen auseinandersetzen. Also sowas, wenn ich jetzt mal die kantischen Fragen nehme, wir sind ja heute bei Philosophie, also was kann ich wissen? Ja, das verschwimmt ja total auf Instagram und in sozialen Medien. Was kann ich wissen? Darum geht es ja gar nicht mehr. Oder was soll ich tun? Ja, da wird unglaublich viel suggeriert, was man tun soll und kann, aber wenn man die Bilder dazu sieht, passt es ja nicht mehr zusammen. Mhm. Oder auch, was darf ich hoffen? Oder was ist der Mensch? Ja, was macht dieser Online-Konsum, der permanente, und das Identifizieren damit, was macht er mit mir eigentlich als Mensch? Wie entwickeln wir uns dadurch? Und so weiter. Also die ganzen Fragen, die ja in der Philosophie immer hochgehalten werden, für die ist das Gehirn eigentlich dann gar nicht mehr in der Lage, weil wir ja komplett auf Konsumieren eingestellt sind, auf Belohnungsmechanismus. Es geht ja auch darum, dann Likes und bestimmte Dinge zu sammeln, aber vor allen Dingen immer auf den nächsten Kick ausgerichtet.
Mhm. Hormonausschüttung.
Ob bei uns oder bei anderen. Boah, das nächste Video, der nächste Hype, der nächste Skandal, der nächste Witz, haha, man kann wieder lachen und so weiter. Und das ist ja sozusagen dieser Kick, Dopamin-Kick, den wir da suchen. Ist so alt wie die Menschheit, funktioniert ja auch in der Erziehung und in Beziehungen so und im realen Leben, aber da ist es halt unglaublich intensiviert und das wissen die ja, die Macher von Facebook und Instagram und setzen das ja aktiv ein.
Absolut.
Und man sagt davon, und psychologisch sind sie ja da auf der sicheren und auf der bösen Seite.
Und man
sie
sagt,
wissen, was sie tun.
Man sagt, dass sie alle ihren Kindern tatsächlich keinen Zugang zu diesen Medien geben.
Ja, die achten darauf. Richtig, richtig. Und ich war gestern noch bei Freunden zu Besuch. Ich hatte die länger nicht mehr gesehen. Die haben jetzt seit Corona 2 Kinder. Eine Kind kannte ich schon, aber seit Corona 2 Kinder bekommen noch dazu. Haben jetzt 3 Kinder. Und ich habe denen Bücher mitgebracht. Und da habe ich etwas erlebt, was ich wirklich nicht so häufig erlebe. Die Kinder waren unglaublich begeistert. Und die haben sich gefreut über diese Bücher, die ich mitgebracht habe. Die haben sich die angeguckt und wollten sofort, dass ich dir den vorlese. Und haben dann die auch so hingelegt, dass sie da direkt noch dran konnten. Und das war den ganzen Nachmittag, als ich da war, ein Thema. Und die haben sich nochmal bedankt und ich habe denen dann am Ende noch ein Buch geschenkt, ja, weil ich gemerkt habe, die haben so viel Freude damit. Und das ist toll, dass sich Kinder von sich aus so dafür begeistern, weil ein Buch ist ja haptisch. Da geht's auch um Sinneseindrücke, da kann man fühlen, gerade bei kleinen Kindern, Kinderbüchern und so weiter. Und das finde ich schade, weil wir mit diesen Online-Medien eben und Social Media eben auch so etwas fördern wie erlernte Hilflosigkeit.
Mhm.
Ja, dass wir da irgendwie drin sind in so einer Spirale und da auch nicht mehr rauskommen. Und das Kindern anzutun ist tatsächlich fatal, weil wir in dem Alter schon lernen, ja, eigentlich bin ich hilflos und ich habe gar keine Kontrolle mehr über das, was ich will und was ich tue. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt, um den es bei den Stoikern auch geht. Wie kann ich die Kontrolle über mein Leben und über mein Denken und mein Fühlen wieder gewinnen? Und das ist genau das, was Social Media uns entreißt. Das lädt uns ein zu absolutem Kontrollverlust.
Absolut. Und für die Berufswelt ist das eine Katastrophe, weil wir merken es ja nun jetzt schon, was an jungen Menschen kommt, dass man vieles davon, ich sag's immer in harten Worten, eigentlich nicht mehr gebrochen kann, wirklich. Die auch mit wirklich falschen Vorstellungen das Leben starten. Also, und es wird nicht besser, tatsächlich. Und also auch alles, was man von Forschern hört, wird das noch ein großes Problem werden. Ja. Da werden noch neue Berufsfelder entwickelt, die wieder auf die Bahn bringen müssen.
Ja. Ja, und wenn es die KI tut.
Und ja,
vielleicht brauchen wir die künstliche Intelligenz.
Höre ich ja immer wieder auch zu Hause gesagt, die KI wird es richten.
Leben können.
Die KI wird es richten.
Ja.
Hoffentlich. Aber jetzt.
Wobei es vielleicht auch eine falsche Hoffnung sein könnte. Das ist schon wieder so ein Glaube. Da bin ich jetzt gleich mal als Philosoph sehr kritisch. Das ist so wie der Glaube an einen großen Führer, der das Land wieder oder die Wirtschaft wieder aufbaut und auf die richtigen Bahnen bringt. Das ist so wie ein Gott als Allwissender, der ja einen geheimen Plan hat. Nur wir wissen nichts davon. Wir sind zu dumm, um den zu durchschauen. Und so könnte es jetzt auch eine KI geben, die dann plötzlich alle Probleme löst. Das ist, es klingt mir zu menschlich und zu sehr nach einer Sehnsucht, die Menschen immer schon hatten, die sich aber weder bei Gott noch bei einem
Hilflosigkeit, Führer, da sind wir wieder mit der Hilflosigkeit auch, ne?
Ja.
Ein Stück weit.
Kompensation.
Ja, ich habe einen guten Freund, der ist Franzose, der sagt, er glaubt, es wird sich dahin entwickeln, es wird die Menschen geben, die lesen, die gebildet sind, die arbeiten und die im Grunde genommen ein Wirtschaftssystem auch am Laufen halten und es wird eine andere fast Science-Fiction-mäßig Schicht geben, die nur im Grunde genommen den berühmten sicheren Lohn kriegt, den die Schweizer schon versucht haben einzuführen und nur konsumieren und nur Konsumenten sind. Und sehr düstere Vorstellung. Da öffne ich mir gleich mal eine Flasche Wein.
Es ist Zeit für die zweite Flasche Wein. Okay, ich muss ja immer noch, ich meine einzige wirkliche Weinprobe, also einen ganzen Tag, die ich mal gemacht habe, war in der Pfalz. Da war ich in Karlsruhe, war ich da stationiert an der Hochschule für Gestaltung bei Peter Sloterdijk. Und der Witz dieser Weinprobe, war aber, dass wir natürlich den ganzen Wein getrunken haben. Und das den ganzen Tag. Wir sind irgendwie auf 4 oder 5 Weingüter. Das ging wirklich von morgens bis abends mit Essen und so weiter. Aber das war dann sehr witzig.
Ja, also.
Weil man einfach unglaublich viel trinkt.
Man muss halt, ein gewisses Maß darf man nicht überschreiten. Und natürlich haben wir schon auch viele Weinproben gemacht, wo wir auf Weingüter fahren und dann auch trinken und nicht alles.
Da wird schon in der Regel viel getrunken auch.
Viel getrunken und.
Schüttelt sich gerade der Gauner hier.
Schüttelt sich der Hund. Das macht auch schon Spaß, solange es ein gewisses, also es ist immer alles gut, solange es einen gewissen Rahmen nicht überschreitet. Das Maßhalten ist ja in allen Lebenslagen immer wichtig. So, unser nächster Wein ist ein Sauvignon Blanc.
Kommen wir wieder zur sinnlichen Dimension dieses Gesprächs.
Ein Sauvignon Blanc, ursprünglich eine Rebsorte, die eigentlich in Frankreich an der Loire hauptsächlich beheimatet ist, aber wird weltweit angebaut. Eine der populärsten Rebsorten sicherlich. Nicht mein Favorit tatsächlich, aber mag ich auch mal gerne.
Ja, es ist ja schon die Sauvignon-Nase, oder?
Mhm.
Weil es ist egal, ob man in Paris sitzt, in London oder in Berlin oder sonst wo, in Rom, der Sauvignon riecht einfach immer nach Sauvignon Blanc. Hat immer was, finde ich, was ganz Frisches. Also wenn es das als Parfum gäbe, würde ich sagen, das ist das frischste Parfum.
Ich habe auch gerade an ein Parfum gedacht, tatsächlich, witzig.
Das man haben könnte.
Und du hast halt dieses Stachelbeerige, das hast du schon. Also ich finde, wenn ich jetzt, ich denke jetzt, ich habe warum auch immer so eine Stachelbeer-Baiser-Torte gerade im Kopf.
Da höre ich es gleich knistern, das Baiser.
Genau, das ist crispy.
Man schmeckt den Alkohol hier weniger.
Finde ich auch. Und es ist natürlich auch nicht so würzig wie der erste Wein, obwohl er ein bisschen Würze hat vielleicht, aber er ist vor allen Dingen frisch, angenehm. Und er hat wirklich dieses typische Sauvignon Blanc Aroma.
Ist es eine Beleidigung, wenn ich sage, der hat was ganz Spritziges?
Nö, nee, finde ich nicht. Ich finde auch,
kann man schon sagen,
spritzig,
ne?
Frisch, sommerlich.
Ja, also der Sommer davor gefiel mir besser. Jetzt haben wir schon 2 Sommer hier. Und irgendwann kommen wir noch zum Sommer im Herzen, hoffentlich.
Also ja. Ich habe früher Sauvignon Blanc immer super gerne getrunken und war auch immer ein großer Fan, also ich sage es früher so vor 15 Jahren, von neuseeländischem Sauvignon Blanc, die ja auch sehr knackig und spritzig sind und sehr grün-grasig. Das ist dieser jetzt nicht ganz
genau,
so schlimm.
Genau, der ist weniger grasig, ne?
Ja. Genau. Da habe ich mich irgendwann irgendwie einfach auch dran übertrunken, sodass ich zwar jetzt noch gerne mal Sauvignon Blanc trinke, aber mich das nicht mehr so vom Hocker reißt wie früher. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass auch der Geschmack eine Evolution ist und dass vielleicht die Rebsorte Sauvignon Blanc etwas ist, was einen in jungen Jahren vielleicht eher abholt.
Ja.
Und man dann später einfach dann doch bei einem schönen gereiften Burgunder landet, irgendwie bei Chardonnay oder so aus dem Burgund. Keine Ahnung. Wobei, wenn man heute sich gute Sancerre anguckt, da gibt es wunderbare Sachen.
Total.
Aber die sind dann nochmal sicherlich
an einer
anderen Stufe und extrem teuer
meistens. Sancerre, ein richtig guter Sancerre.
Ja, kostet viel Geld.
Ja, ja.
Muss man schon sagen.
Ich finde halt, in diesem Sauvignon hier kann man so wegtrinken.
Ja.
Und das macht ihn aus. Gleichzeitig suggeriert er etwas Edles. Also ich denke jetzt eher an eine Yacht. Bei dem Italiener davor aus Apulien habe ich an ein schönes Segelschiff gedacht. Ja.
Ja, wo das ich mich guter mit Vergleich.
Und das hier ist tatsächlich, das ist auch ein schönes Schiff, aber es ist eher so eine Yacht.
Sind mehr so Show-off.
Ein bisschen Show-off,
ja, genau. Ja, finde ich auch.
Und dann finde ich aber, Entschuldigung, wenn ich das jetzt einfach so raushaue, aber ich finde, bei Sauvignon ist immer, die Nase ist hui und der Geschmack kommt einfach nicht mit. Der kann nicht mithalten. Und das finde ich einfach schade. Dann habe ich lieber einen Wein, dessen Bouquet nicht ganz so hui ist, aber dann im Ganzen, im Geschmack, einfach dann noch mehr begeistert, überzeugt oder sogar noch übertrumpft.
Das Gesamtpaket ist beim Fiano wahrscheinlich runder.
Ja.
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 muss man sagen. Aber es ist ein sehr schönes Weingut im Friaul, Cabolani. Mhm. Es ist immer ein bisschen unfair, verschiedene Rebsorten zu vergleichen natürlich, aber eigentlich ist es auch spannend. Wenn man jetzt verschiedene Sauvignons vergleichen würde, würde der wahrscheinlich unter den Sauvignons ganz gut abschneiden. Aber
er hat wenig Säure.
Ja, kann man das sagen? Hat wenig Säure, ja. Es ist, glaube ich, massenkompatibler Wein. Wird, glaube ich, viele Liebhaber finden. holt er heute eben nicht so ab.
Ja, witzig. Also eben haben wir ja ganz viel über Vorstellungen, da haben wir den Sommer ausbuchstabiert. Was wäre denn hier deine Assoziation, wenn wir jetzt nochmal in die sinnliche Vorstellungswelt gehen? Also wir waren ja schon bei der Yacht.
Ja, tatsächlich denke ich auch ein Boot fahren und ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich weil wir beim letzten Mal Bootfahren auch Sauvignon Blanc getrunken haben. Hm. Und ich bin tatsächlich auf Mallorca, wenn ich den trinke, gedanklich. Und liege vorne im Netz vom Katamaran. Mhm. Das habe ich so im Kopf. Mhm.
Ja, auf jeden Fall drängt sich dieser Wein nicht auf. Also er drängt sich überhaupt nicht in den Vordergrund. Nö. Das heißt,
hat jetzt auch nicht so eine Ultralänge, dass
den Menschen, der lässt den Menschen die Hauptrolle und dem Essen. Also ich finde, den kann man halt wirklich dann, ich denke da gerade an Korsika, da gibt's, wenn ich da bin, dann gibt's da so ein unglaublich tolles Restaurant direkt am Strand. Da kann man auch mit dem Boot quasi hinfahren. Mhm. Und das sind solche Weine, finde ich, wo es dann eigentlich ums Essen geht. Der tolle Fisch, Fang des Tages oder wie auch immer.
Gegrillter Fisch kann ich mir dazu sehr gut Fisch vorstellen.
Mit Knoblauch, also mit allem, was stark ist, was gut schmeckt, was auch dominant ist. Und dann ist dieser Wein wunderbar, weil der nichts wegnimmt, sondern eher immer gut qualitativ auf einem guten Niveau ergänzt.
Und ich glaube tatsächlich, dass er ein guter Trinkwein auch ist. Also wenn ich auch an Urlaub denke und abends noch draußen sitzen, dann ist das, glaube ich,
ja. Ich muss gerade an einen Text denken, den ich gestern geschrieben habe für ein Projekt, das ist englischsprachig, Poetic Conversation. Die haben mich angefragt, dass ich ein Gedicht interpretieren soll. Und ich darf mir das selber aussuchen. Das ist vom Design her unglaublich toll gemacht, auch von den Texten und wer da alles mitmacht. Das ist für mich eine schöne Ehre, dabei zu sein. Und ich habe ein Gedicht ausgesucht von Robert Frost. Ein sehr berühmter, natürlich schon nicht mehr lebendiger, amerikanischer Poet. Mhm. Ich habe das Gedicht ausgesucht, The Road Not Taken. Und da geht es unter anderem darum, das lyrische Ich steht im Wald, in gelben Wäldern, das mache ich selber auch sehr gerne, mit dem Hund durch Wälder gehen, an gelben Blumen vorbei, aber eben auch an gelben Blättern, also im Herbst, aber das ganze Jahr eigentlich Wald, Wälder sind immer toll. Und er schaut ganz lange auf zwei Wege. Rechts und links gibt's eben jeweils einen Weg und er weiß nicht genau, welchen er nehmen soll und er sieht halt nur gelb und er schaut in beide Richtungen und einen schaut er ganz lange an und dann geht's in diesem Gedicht darum, dass er sich für einen entschieden hat und das war für ihn der einsame Weg und das war für ihn der richtige. So, und dieses Gedicht, im Hintergrund geht's natürlich darum, was hätte eigentlich noch aus mir werden können und aus meinem Leben? Ja, was bin ich auch? War auch zuletzt ein Titel von Zeitwissen. Fand ich ganz toll, wie darüber reflektiert wurde. Oft, wenn man an Orte zurückkehrt, der Kindheit oder wo man früher gerne mal war, wenn man da nochmal auf sich zurückschaut, auf das Leben, es gab so bestimmte Weggabelungen. Es klingt so, als hätte ich jetzt ganz viel Wein getrunken, ne? Habe ich aber gar nicht. Und in einer dieser Versionen wäre ich tatsächlich Kritiker geworden von Wein und Essen. Was ich bin heute sehr weit entfernt davon. Aber ich merke gerade in diesem Gespräch mit dir, wo wir auch den Wein hier auseinandernehmen oder auch loben, dass das unglaublich viel Spaß machen kann. Ne?
Ja, absolut.
Und ich habe die eigentlich immer beneidet. Man geht essen und dann schreibt man darüber. Über das, was man geschmeckt hat, was man erlebt hat. Über das Essen, über den Wein, über die Komposition und so weiter und so fort. Also Kritiker, Gastronomiekritiker, stellt man sich jetzt natürlich auch romantisiert vor, ne? Aber das fand ich immer ganz toll in der Vorstellung.
In der Vorstellung ist das super toll. Die haben natürlich eine große Verantwortung. Die können natürlich über Wohl und Leid von Restaurants entscheiden und von Winzern entscheiden. Die können einen Winzer,
die große Existenz vernichten.
Robert Parker kann einen Wein innerhalb von einem Tag ausverkaufen, wenn er dem 100 Punkte gibt. Und er kann ein Weingut auch zu Nichte machen sozusagen. Also das ist
Und gerade in den hochpreisigen, also wenn es dann um Bib Gourmand geht oder. Und
es ist nicht objektiv.
Dann die Machtkämpfe nehmen da schon.
Es ist nicht so, dass das die Wahrheit ist.
Nein, da geht es viel um Macht und Konkurrenzkampf, oder?
Viel auch um schwarze Koffer, die unter Tischen stehen bleiben, wo Geldscheine drin sind. Und
man wird also auch noch reich, wenn man das Essen bespricht.
Ja, man muss natürlich fairerweise sagen, dass meistens dahinter Verlage stecken, die auch im Eigentum dieser Kritiker sind. Und fairerweise muss man auch sagen, dass es auffällig ist, dass doch Weingüter, die mehr Anzeigen in manchen Zeitungen schalten, oft auch bessere Bewertungen kriegen. Das muss man schon, sag ich mal, auch kritisch hinterfragen. Aber es ist auf jeden Fall, es gibt ja auch viele Menschen, sag ich mal, die das hobbymäßig betreiben. Und das ist schon spannend.
Aber nicht, wenn man für Michelin arbeitet.
Nee, dann ist es kein Hobby. Ja. Sollte es seriös sein. Und
sind Hobbys nicht seriös?
Ja, aber die Leute haben natürlich eine große Verantwortung. Ja. Und es ist am Ende trotzdem ihre persönliche Meinung, die sie abgeben. Also ich habe schon viele Stimmen gehört, auch von Leuten, die sich mit Wein oder Essen sehr gut auskennen. Es gibt viele Restaurants, die ganz tolle Bewertungen kriegen von Kritikern, und wenn man selber hingeht, ist man vielleicht dann doch enttäuscht. Mhm. Man muss nicht alles genauso empfinden wie ein Kritiker.
Ja.
Das ist nicht automatisch ein Qualitätssiegel, das man für sich ummünzen kann.
Ja. Ja.
Muss man schon immer drauf achten. Ne?
Da liebe ich ja die Romane von Tom Hill, jetzt fällt mir der Name tatsächlich nicht mehr ein, macht nichts, Teufelsfrucht und tödliche Oliven. Tom Hillenbrand, da kommt er wieder. Der war mal beim Kulturspiegel-Ressort, war er mal, glaube ich, leitender Redakteur und schreibt unglaublich gute kulinarische Romane. Die spielen in Luxemburg unter anderem, und da nimmt er auch diese ganze Sterne- und Gastronomie-Szene ein bisschen aufs Korn und beschreibt es aber unglaublich toll, auch sinnlich ansprechend. Also man wird dort in die verschiedenen kulinarischen Dimensionen von Luxemburg und
das ist schon lustig.
Ja, anderen Ländern, französische Küche und so weiter eingeführt, und dann passiert da ein Mord oder sowas. Also ist letztlich immer so ein kulinarischer Krimi, wenn man so will. Tom Hillenbrand, super.
Kauftipp.
Müsstest du auch mal einladen eigentlich.
Ja, schreibe ich mir direkt auf hier.
Grüß ihn dann von mir bitte, dass ich seine Bücher toll finde. Und ich lese wirklich sonst keine Krimis. Ja, das sind immer Ausnahmen.
Spannend, das hat mir noch nicht.
Aber wir könnten an dem Punkt da jetzt eine kleine Werbeeinlage machen für Seneca, für den Stoiker.
Hau raus.
Der tatsächlich nämlich auch mal über Wein geschrieben hat. Und du wirst nicht glauben, wie. Oder vielleicht hat er auch gar nicht Wein gemeint. Das müsstest du dann jetzt sagen. Also, man kann im Freien Spaziergänge machen, dass sich der Geist unter offenem Himmel und in der frischen Luft stärkt und erhebt. Ein andermal wird eine Spazierfahrt, eine Reise, eine Ortsveränderung uns wieder neu beleben oder ein geselliges Mahl und ein etwas tieferer Blick ins Glas. Empfiehlt Seneca.
Ja.
Und ich unterstelle ihm, dass es da um Wein geht.
Auf jeden Fall. Zu der Zeit, wo er gelebt hat, wird es wenig andere alkoholische Getränke gegeben haben.
Es gab noch kein Bier, ne? Oder?
Bis Bierbrauen wurde, glaube ich, später erfunden.
Also hier Urpilsen und so ist ja eher so um 1500. Also,
Wein gab es auf jeden Fall vorher. Und ich wiederum, harte Alkoholiker meint er garantiert nicht. Von daher, ja, er wird Wein sein.
Ja.
Und er hat natürlich recht. Der Blick ins Glas.
Der etwas zu tiefe Blick.
Der etwas manchmal zu tiefe Blick, wozu man da sagen muss, zu diesen Zeiten hat der Wein natürlich nicht so viel Alkohol gehabt. Ne?
Ja.
Also das war nur, hat man in erster Linie getrunken, weil Wasser nicht sauber war, und das hatte nur seine 5-6%, so leicht angegoren.
Mhm.
Von daher.
Also da war Wein hygienischer als Wasser,
ja,
weil
Wasser
absolut einfach oft voller Bakterien war oder verschmutzt.
Mhm. Und dann hast du zu tief geguckt, aber du hast natürlich nur diesen leichten, schönen Schwips, den eigentlich alle oder viele so lieben.
Jetzt schaut gerade der Hund tief ins Glas.
Der Hund schaut tief in den
Napf. Das ist noch sehr leise.
In den Napf. ja, also ich finde auch, das kann.
Ja, und da geht es tatsächlich um Muße. Also da reflektiert Seneca darüber, wie kann man eigentlich seinen Geist erfrischen, wie kann man gelassen bleiben. Und das ist das Schöne an der stoischen Philosophie, dass es eben nicht nur darum geht, Enthaltsamkeit zu üben, Askese, das kommt da auch drin vor, also mal auf Süßigkeiten, auf Zucker eine Woche lang verzichten oder mal auf Alkohol auch verzichten oder auf bestimmte Dinge, von denen man weiß, die tun einem nicht gut. Also da, diese Selbstkontrolle ist da sehr, sehr wichtig. Aber es geht eben auch darum, wie kann ich meinen Geist und meinen Körper so beeinflussen, dass es mir gut geht, dass ich mich wohlfühle, dass ich kreativ werde, dass ich genug Kraft habe im Leben, gesund bleibe, dass ich mich um mich kümmern kann, aber auch um andere Menschen, dass ich anderen eine Freude bereiten kann. Und da ist eben, ne, da gibt ja eben diese Spaziergänge, also wie wenn ich mal so richtig down bin, ne, auch das ist klar, die ganze Lebensfreude, um die es da geht, ist nur die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist, dass wir eben manchmal unzufrieden sind, dass wir traurig sind, das wussten die Stoiker auch. Und solche Stimmungen haben.
Logisch.
Und um sich aus solchen Stimmungen auch wieder ein bisschen rauszuholen, empfiehlt er eben, mach mal einen Spaziergang, mach mal eine Reise.
Und das kennen wir ja alle. Also,
ja. Oder eben auch mal ein etwas zu tiefer Blick ins Glas. Und das fand ich da schon enorm, ja, weil die Stoiker eigentlich den Ruf haben, stoisch bei der Sache zu bleiben, sich zu enthalten und sein Ding zu drehen. Ja. Und da kommt so was ganz Liberales und was sehr, sehr Wohlwollendes uns selbst gegenüber.
Der Volksmund kennt das ja auch. Man sagt ja auch, war ein schlechter Tag, heute trinke ich eine Flasche Wein.
Ja.
Ich würde das natürlich immer nicht empfehlen, weil, also ich sag mal, wenn man jetzt, sag ich mal, nicht gut drauf ist, hat einen schlechten Tag gehabt, kann man vielleicht mit einem Glas Wein irgendwie doch auch ein bisschen aufhellende Wirkung erzeugen. Hm. Mit wirkliche Probleme im Leben kann man mit Alkohol nicht bekämpfen, das muss man immer ganz klar sagen. Das ist nur ein sehr kurzer Moment, wo das betäubt und sollte man auf keinen Fall als Langzeittherapie machen.
Ja, nee, also das ist kein therapeutisches Mittel.
Nein,
absolut. Nur kurzfristig.
Nur sehr kurzfristig,
ja. Das ist so wie Schlafmangel kurzfristig therapeutisch wirken kann, nämlich zum Beispiel bei Depressionen. Nicht bei allen Depressionen, aber bei ganz bestimmten Formen von depressiven Verstimmungen ist kurzfristiger Schlafmangel manchmal tatsächlich ein therapeutisches Mittel. Ja.
Aha, das habe ich noch nie gehört.
Ja.
Das ist interessant.
Ja, kann so wirken. Ja, interessant. Also was man aus Alkohol alles rausholen kann. Was ich immer faszinierend fand als These von so Kulturhistorikern ist, dass eigentlich der gesamte Welthandel und die Verständigung und der Handel zwischen den Völkern, also da reden wir jetzt über die letzten 3.000, 4.000, 5.000 Jahre, dass der weniger aktiv oder weniger stattgefunden hätte ohne Alkohol. Also dass uns eigentlich der Alkohol sozusagen als soziales Mittel dient, das so als Klebstoff, der eigentlich auch Verständigung und vor allen Dingen, das ist immer wirtschaftlich.
Absolut.
Motiviert, der wirtschaftlichen Handel überhaupt möglich gemacht hat.
Ja.
Zwischen irgendwelchen antiken Völkern, die sich sonst einfach auch wenig getroffen haben oder wenig Austausch hatten.
Ja, ja, man sagt ja, es gibt ja immer das berühmte Geschäfte dann auch im Anschluss begießen, das Geschäftsessen, wo es immer um Alkohol auch viel geht. Und das spielt im Geschäftlichen sicherlich eine große Rolle.
Ja. Ja. Und was ich ganz spannend finde, und das fand ich während meines Studiums spannend, ich habe dir hier noch ein Buch französische Lyrik mitgebracht. Bitte keine Angst bekommen jetzt. Es gibt tatsächlich einen tollen Poeten, das ist so ein bisschen das Enfant terrible oder das Wunderkind auch der französischen Dichtung, das ist Arthur Rimbaud. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast, gibt es auch einen tollen Film. Der hat seine ersten Werke und seine wichtigsten Werke zwischen so 15 und 21 geschrieben. Mhm. Da sind sozusagen die Bücher, die man heute noch liest. Und der hat dann irgendwann auch ziemlich bald dann mit spätestens 24, glaube ich, aufgehört, gar nichts mehr geschrieben. Der war eher ein extremer Mensch, also er neigte sehr zu extrem und wurde dann auch, wenn man so will, von den Surrealisten auch extrem hochgehalten, obwohl er viel, viel früher gelebt hat, im 19. Jahrhundert. Und er ist für ein paar Dinge bekannt, unter anderem haben sie Absinth getrunken. Mhm. Also um in Stimmung zu kommen, um zu schreiben, um auch ihre Wahrnehmung zu verändern, damit sie irgendwie andere Bewusstseinswelten erobern, haben sie tatsächlich Absinth getrunken.
Zu der Zeit mit einer anderen Wirkung, als es heute ist, ja.
Ja, und haben sich damit wirklich abgeschossen und sozusagen, um damit auch Bewusstseinserweiterung zu erreichen. Und dann gibt es eine ganz berühmte Szene, er und sein, das war glaube ich tatsächlich auch sein Liebhaber, Mallarmé, der, die haben sich dann in diesem Suff, als sie dann zusammen da Absinth getrunken haben, und es war auch natürlich in der Zeit, ne, Homosexualität und so war schwierig, sich da offen zu zeigen. Die waren natürlich eher dann Ausgestoßene und konnten das auch nicht ganz offen machen, weil Mallarmé war verheiratet und hatte auch Frauen, Kinder und so weiter, hatten aber dann diese Affäre und dieses Liebesding für ein paar Jahre, nicht nur sexuell, sondern vor allen Dingen auch dichterisch, ja, dass sie sich da kreativ inspiriert haben. Und da gab es irgendwie eine ganz berühmte Szene, wo einer dem anderen tatsächlich ein Messer durch die Hand gestoßen hat. So in, weil man streitet sich auch manchmal, und in dem Fall war es dann ein Streit. Also
ein handfester Streit.
Ein handfester Streit, genau. Absinth. Und er, darauf wollte ich eigentlich zu sprechen kommen, Arthur Rimbaud hat tatsächlich auch Synästhesie angestrebt, sprich die totale Zerstreuung der Sinne und die Verknüpfung aller Sinne miteinander. Also er träumt in einem Gedicht von davon, dass alle Vokale eine Farbe haben. Ja, und jedes Mal, wenn du A sagst, siehst du rot. Jedes Mal, wenn du O sagst, siehst du gelb. Jedes Mal, wenn du E sagst, siehst du grün. So. Und diese Verknüpfung, und das weiß man ja heute auch, dass es tatsächlich Synästhesie gibt. Ich weiß nicht, ob du, hast du irgendwo eine automatische Verknüpfung von Sinnen? Also es ist oft so, dass man beim Hören
Geruch,
etwas schmeckt.
Geruch,
genau.
Ja.
Geht dann Richtung Erinnerung. Aber dass man wirklich so in der Vorstellung, dass du automatisch, wenn du einen bestimmten Geruch hast, dann dass du automatisch an etwas denkst. Oder und zwar immer, wenn du diesen Geruch riechst. Das ist sozusagen das Wichtige, dass es automatisch und konsistent immer so ist.
Muss ich erstmal kurz drüber nachdenken, aber ja, habe ich tatsächlich. Es gibt Gerüche, und zwar bei Parfum. Die rieche, also auch wenn andere Menschen, ich habe es nämlich gerade jetzt bei der Messe gehabt am vergangenen Wochenende, da muss, keine Ahnung, wer es war, der an mir vorbeigegangen ist, hatte ein Parfum, und ich denke aber an jemanden ganz anders, aber sofort. Immer.
Okay, so, und Lady Gaga zum Beispiel denkt bei Pokerface immer an eine gelbliche Wand.
Okay.
Und da hat sie auch so eine Verknüpfung von der vom Hören, von Hören und Sehen. Ja. Sie hat immer direkt eine gelbliche Wand vor Augen.
Ja, das ist, vielleicht hat man sogar noch mehr, aber es ist einem gar nicht bewusst, weil man da erstmal drüber nachdenken muss.
Ja. Ich habe das tatsächlich, das ist auch eine Form von Synästhesie bei der Vorstellung von Zahlen. Also sobald ich Monate oder eine Woche denke, Montag, Dienstag, Mittwoch, ich habe sofort eine zeitlich-räumliche Vorstellung von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wenn es um Wochentage geht, Montag, Dienstag, Mittwoch. Mhm. Ich habe direkt eine visuelle Aneinanderreihung, oder auch wenn ich an ein Jahr denke oder an Uhrzeit. Bei Viertel vor drei habe ich sofort das, der Zeiger steht Viertel vor drei. Ich kann das nicht ausblenden. Ich denke, bei Uhrzeiten habe ich immer direkt eine räumliche Vorstellung davon, wie der Zeiger steht. Ich habe das immer direkt vor Augen. Das ist verrückt. Es ist mir auch erst irgendwann klar geworden. Das war mir gar nicht klar, aber es war schon immer so.
Es gibt da
auch
wahrscheinlich
bei Ost und West.
Gibt es wahrscheinlich mehr Dinge, die da einem mit der Zeit einfallen, wenn man drüber nachdenkt,
richtig,
als einem jetzt bewusst ist, ja.
Muss man mal drauf achten, genau. Ja. Ist auch, wenn man so rechts, links, Osten, Westen, Norden, Süden, was einem da so direkt vor Augen kommt. Und wenn das permanent immer konstant passiert, dann ist das eine synästhetische Erscheinung.
Ganz viele unserer lieben Zuhörer, die ich ja sehr gerne Weinnasen nenne, ganz viele unserer Weinnasen denken bei dem folgenden Wein automatisch an Urlaub und Gardasee. Denn wir probieren jetzt einen Lugana.
Oho.
Den du, Lugana als Wein hast du sicherlich schon mal getrunken, ein Anbaugebiet in Norditalien.
Ja, ich fürchte, ich bin schon mal auch da vorbeigefahren.
Bestimmt.
Lugana See, zumindest fährt man vorbei. Man kann aber auch toll Urlaub da machen, ne?
Absolut.
Habe ich gehört.
Der Gardasee ist wunderschön.
George Clooney da?
Der ist am Lago Maggiore.
Maggiore, ja. So, aber die sind ja nicht weit auseinander, oder?
Oder ist der... Ich glaube, der ist am Lago Maggiore. Ich weiß gar nicht. Ich weiß aber nicht, ob der nicht sein Haus da verkauft hat.
Er hatte mal ein Haus an irgendeinem italienischen See, das weiß ich.
Das ist so. Und wir sind jetzt schön am Gardasee. Da fahren viele hin in den Urlaub, gerade aus der Region München oder Süddeutschland, sage ich mal, denn das ist ja quasi vor der Haustür. Und
wie gut, dass hier ein Philosoph sitzt, deswegen können wir uns geografisch hier total in die Nesseln setzen. Das ist überhaupt nicht schlimm.
Ja, Norditalien, sage ich mal. Verona ist nicht weit weg, ja. Badolino und das ist alles dann in der Nähe. Und tatsächlich finde ich...
warum heißt der Lugana eigentlich?
Das ist eine Gebietsbezeichnung. Mhm. Das ist eine Gebietsbezeichnung und die Rebsorten sind hauptsächlich Turbiana. Man sagt auch Trebbiano di Soave, also Rebsorten.
Was für ein schönes Wort. Trebbiano di?
Di Soave. Soave ist auch ein Nachbarort. Mhm. Und das ist halt bei Wein sehr häufig so, dass eine Rebsorte gerne mehrere Namen haben kann. Also Primitivo heißt es in Italien, Zinfandel heißt es in den USA, ist aber im Grunde das Gleiche. Und manche Rebsorten haben zig Synonyme. Und hier sind wir bei Trebbiano di Soave. Muss immer 90% tatsächlich Trebbiano di Soave sein und darf 10% auch andere Rebsorten enthalten. Die Italiener sind ja immer ein bisschen flexibel in ihren Gesetzen. Mhm. Und ja, das ist so ein klassischer Urlaubswein, den, den glaube ich, wirklich sehr viele mit Urlaub verbinden und Gardasee und Boot fahren. Und
ja, also ich habe jetzt währenddessen schon mal einen kleinen Schluck.
Mhm. Sehr präsente Frucht, ein sehr fruchtiger Wein.
Schön fruchtig, aber.
Mhm. Ja, also auch deutlich, also die Frucht sticht im Gegensatz auch zu den anderen beiden nochmal so richtig deutlich hervor. Und da finde ich fast sowas von Honigmelone auch.
Ja, ja.
So gelbe Früchte.
Bisschen Zitrusfrucht aber auch.
Ja.
Aber eher, also keine reine Zitrone, ist schon eher, weiß ich nicht.
Ja, eine, ich finde fast, ich denke,
eine Honig-Melonen-Zitrone.
Ja, oder ich denke sogar ein bisschen an Blutorange.
Ja, so. Ja, ja, genau. Was, eine dunkle Orange.
Ja, ich auch. Das hat mich auch so ein, ich will nicht sagen Bittertöne, aber so, ja, muss man vielleicht sagen. Also wenn ich an eine Blutorange denke, die ja auch eine Süße haben kann, wenn sie reif ist, aber auch so was Herbes, das hat, finde ich, der Wein auch. Und das ist jetzt vom Weingut Allegrini, also Lugana wird von ganz vielen Produzenten Pampelmuse. Ja, Pampelmuse ist ja wirklich, also eine Blutorange kann ja noch richtig süß sein, aber Pampelmuse, es gehen ganz viele Leute, die Pampelmuse lieben.
Aber es klingt süßer als Blutorange.
Absolut, ja. Ja, Lugana ist, ich glaube, 1967 haben die diese Region geschützt als DOC, also als kontrollierte Anbauregion. Damals gab es, glaube ich, 600 Hektar, wo Lugana angebaut wurde. Und heute gibt es, glaube ich, 2.500 Hektar, wo Lugana angebaut wird. Also es ist enorm viel geworden. Gibt's wirklich
von, ist es ein Massenwein oder Produkt geworden? Kann man schon so sagen?
Also er schmeckt nicht so. Lugana, also gibt ja verschiedene Produzenten, die das produzieren. Es gibt sicherlich ganz günstige Einstiegsweine, die Massenwein sind, aber es gibt auch ganz tolle. Ich finde das jetzt heute, ist Gott sei Dank ein Vertreter der besseren Qualität. Da kostet die Flasche auch 12, 13 Euro, was für ein Weißwein ja dann im deutschen Markt schon bei einem Durchschnittspreis von ungefähr 3 Euro pro Flasche inklusive Mehrwertsteuer schon viel Geld ist. Also es ist, ich kann es verstehen, warum die Leute Lugana sehr gerne trinken. Ich finde, es ist ein schöner, leichter, unkomplizierter Wein, der aber nicht komplett banal ist.
Nee, er ist schon süffig. Also im besten
genau,
Sinne
sehr
des Wortes
sehr
jetzt.
Zugänglich, genau. Ja.
Nicht zu anbiedernd.
Aber es ist nicht das allerhochtrabendste der Gefühle. Also man muss schon fairerweise sagen, wenn man überlegt, dass man, sagen wir mal, 13, 14, 15 Euro für so einen Wein ausgibt und das gleiche Geld in Deutschland investiert, dann wird man wahrscheinlich in Deutschland deutlich mehr Wein für das Geld kriegen. Aber es gibt auch Regionen, wo man deutlich weniger Geld für das. Also wenn ich jetzt einen Weißwein aus dem Burgund kaufen würde für 15 Euro, da kriegst du halt nicht besonders viel, muss man leider sagen.
Ja, also ich sitze gerade jetzt, ne, was die Vorstellung angeht, in einem In einem Raum, in dem ganz viele Blutorangenkugeln nach oben steigen. Also es ist sehr angenehm. Ein Glasraum mit viel Licht und ganz viele Blutorangenkugeln steigen nach oben. Urlaub auf jeden Fall. Also bei dem Urlaub bin ich wieder dabei. In der Mitte habe ich mal kurz ausgesetzt.
Wenn ich den trinke, wirklich auch voll sofort im Urlaub. Also oder zumindest im Feierabend. Ich bin mit dem Wein witzigerweise auf der Dachterrasse in der Sonne im Feierabend und trinke ein Glas Wein und sitze im Sonnenstuhl. Und ich denke noch nicht mal wirklich an Meer oder so. Ich denke wirklich so an Feierabend witzigerweise.
Mhm.
Ich glaube, es ist ein schöner Meditationswein. Ich glaube, das kann man sehr gut zum Philosophieren trinken. Weil man trinkt, aber nicht zu viel drüber nachdenken muss. Es gibt ja auch Weine, die einen wirklich beanspruchen können, wo gerade bei Rotwein kannst du ja einen Wein probieren und die Entwicklung des Weines an der Luft wirklich über Stunden und Tage beobachten.
Mhm.
Und hier, glaube ich, kannst du den Wein sehr gut genießen.
Mhm. Den muss man nicht stehen lassen, ne? Der muss nicht.
Nee, der ist.
Der muss nicht wirklich atmen, also, den kann man aufmachen und
bei jedem Wein, bei jedem
oder?
Wein hilft es immer, sage ich mal, dem Wein seine, keine Ahnung, 10, 15 Minuten zu geben, weil der war jetzt ja auch relativ lange in dieser Flasche verschlossen. Wenn Luft rankommt, setzt die Oxidation ein und so ein paar Minuten sind immer ganz gut. Mhm. Aber tendenziell ist das auch so gemacht, dass man es öffnen und trinken kann. Ne? Das ist ja Sinn der Sache.
Mhm. Also mir gefällt dieser mineralische Ton sehr gut darin.
Ja, und er hat auch eine echte.
Er ist nicht zu gefällig, das finde ich mal wichtig.
Nee, also ist nicht banal so, ne?
Habe ich heute noch nicht gesagt, ne? Mein Schimpfwort für einen schlechten Wein ist gefällig.
Okay.
Wenn er alles zu klar. gefällig ist, wenn er gefallen will. Und das können ja durchaus auch gute Weine sein, die sind mir aber dann zu gefällig.
Ja, nee, das ist.
Das sind nicht unbedingt schlechte Weine.
Ja.
Ja, bei schlechten Weinen denke ich, das habe ich dir im Vorgespräch erzählt, an Dornfelder. Und da bin ich einfach geprägt, weil mein Doktorvater einen Hass hatte auf Dornfelder, Rotwein vor allen Dingen, ja. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt Weißwein von Dornfelder? Bestimmt.
Es gibt in der Regel nur rote Dornfelder. Theoretisch kann man ihn natürlich weiß keltern. Ich weiß aber nicht, ehrlich gesagt, was jemand macht.
Genau. Weil Studenten und Studierende, damals war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter, natürlich gerne günstigen Wein kaufen, gab es immer wieder auch Dornfelder unter den Studierenden. Und mein Doktorvater hat immer den absoluten Hals bekommen. Immer rumgeflucht und das ging gar nicht. Und dann hat er immer ordentlichen hingestellt. Das heißt, ich habe auch von profitiert.
Ah, sehr gut.
Ja, der hat immer den Dornfelder mal weggepackt und dann, das könnte er noch nicht trinken hier.
Jetzt dann hat er quasi gleich einen Erziehungsauftrag gehabt.
Ja, natürlich.
Sehr hervorragend. Natürlich.
Also wie in der philosophischen Tradition, ne, das in der Tradition des Gastmahls, platonisches Gastmahl, bei dem, das war so ein Trinkgelage, so muss man sich das von der Szene hervorstellen, von der Szenerie, vom Setting, und da wurde dann philosophiert. Ein berühmtes Gastmahl ist auch aufgeschrieben von Platon, dann ging es dann um die Liebe. Ja, also treten auch bestimmte Figuren auf und da wird dann eine ganze Nacht über die Liebe philosophiert. Also es war ein sehr sinnliches Ereignis. Weil die Menschen da lagen, nebeneinander, teilweise aufeinander. Aber in der philosophischen Tradition wurde vor allen Dingen gesprochen und philosophiert. Ja.
Schön. Ja, wie gesagt, ich denke bei dem Wein an Feierabend. Und ich muss leider sagen, wir sind auch schon wieder beim Feierabend.
Schon drüber, oder?
Absolut, aber es ist egal. Wir sind ja flexibel. Es ist die längste Folge, die wir, glaube ich, jemals gemacht haben. Das macht
wirklich
auch gar nicht. Es ist völlig egal.
Das wird noch ordentlich gekürzt wahrscheinlich.
Nee, wir kürzen gar nicht.
Gar nichts.
Nein, also wir würden, wenn was Schlimmes gesagt hätte, es rausschneiden sicherlich. Oder ich was Schlimmes gesagt hätte oder so Huster oder so. Aber ansonsten kürzen wir nicht. Nein, manche Folgen sind 45 Minuten und manche sind anderthalb
Pausen,
Stunden.
Die wir machen oder so, werden nicht.
Nein. Ach Gott, da muss man durch.
Gut.
Nein, nein.
Also wenn ich mir jetzt...
Die Leute sollen ja im besten Sinne eigentlich
raus, ne?
Zu Hause sitzen.
Ja.
Und raus sind wir, wenn ich mich verabschiedet habe.
Ach so.
im besten Falle haben sich die Leute jetzt die Weine, weil die sind ja alle in den Shownotes verlinkt, bestellt, hören zu und probieren mit zu Hause und versuchen das nachzuvollziehen.
Sie haben hoffentlich nicht nur Weine bestellt, sondern auch Bücher.
Und genau, und am besten auch die Bücher und die vorher gelesen, damit sie nachvollziehen können, worum es hier geht.
Sprechen.
Oder sie also, müssen es jetzt
machst du nach... eine kleine Literatur-Tipp-Liste?
Ja. Wir machen in den Shownotes, also alles, da ich habe ein bisschen rein. Was mitbesprochen, ja. Deine Sachen
werden
natürlich
toll.
Sowieso. Ja, selbstverständlich.
Ja, weil, also mineralische Note, fand ich, war jetzt in dem Sauvignon Blanc, aber jetzt auch in dem Lugana.
Mhm.
Müssen wir uns jetzt nicht noch, also wenn ich jetzt Host wäre, würde ich dich fragen, für welchen würdest du dich jetzt entscheiden? Für den Sauvignon Blanc oder für den Lugana?
Und das ist genau die Frage, die jetzt kommt. Was ist von den drei Weinen eigentlich dein Favorit? Und verbunden mit der Anschlussfrage, und wenn du an deinen Favoriten denkst, welches Musikstück fällt dir dann ein?
Ich finde das jetzt extrem gemein, diese Frage.
Ist sie auch.
Du überraschst mich hier.
Und ich hoffe, dass du Musik hörst, weil sonst hast du jetzt ein ernsthaftes Problem und wir müssen doch noch schneiden.
Genau, ich höre nie Musik, bin ein völlig unmusikalischer Mensch. Und oder wie Jürgen Habermas, falls ihn hier jemand kennt, der lebt sogar noch, ein Urgestein der deutschen Philosophie, mal sagte, er sei religiös gesehen ein unmusikalischer Mensch. Das hat er von Max Weber übernommen. Auch ein berühmter Soziologe, der aber schon länger tot ist. Nein, ich bin ein musikalischer Mensch. Ich finde die Frage toll. Wir haben ja zum Glück heute schon über Synästhesie gesprochen. Dass man schmecken und hören oder riechen und sehen verbinden kann. In manchen Gehirnen passiert das automatisch. Was tatsächlich eher für Kreativität steht. Also es ist toll, wenn man sowas erlebt oder sowas auch schon genetisch hat. Und ich finde es total gemein, deine Frage, weil ich ja tatsächlich auf
alle drei Weine toll finde.
Auf einer deutsch-französischen Schule war,
ja.
Also auch ein deutsch-französisches Abitur gemacht habe, auch immer wieder in Frankreich gelebt habe, sowohl in der 11. Klasse als auch, ich habe in Paris studiert, das heißt, ich bin sehr frankophil aufgewachsen, ich bin in der Nähe von der Grenze aufgewachsen, bei Aachen und deswegen bin ich mit meiner Prägung eigentlich bei dem Sauvignon Blanc, den finde ich schon echt stark, aber ich muss jetzt sagen, dieses Süffige und dieses wirklich Mineralische von dem Lugana hat mich, ich glaube, jetzt gerade auf dem Fuß erwischt, wo ich sagen würde, ach, ich glaube, so jetzt zum Weiterreden, zum Philosophieren, wie du gesagt hast, also dieses Würzige vom Sauvignon Blanc, das ist das Einzige, dem ich jetzt gerade nachweine, weil ich finde, das ist ein Alleinstellungsmerkmal.
Das Würzige hatten wir aber eigentlich eher beim Fiano, ne?
Entschuldigung, ja. ich sag die ganze Zeit, guck mal, ich meinte die ganze Zeit.
Deswegen passt der Host ja auf.
Ich meinte die ganze Zeit genau den.
Ja.
Zeig mir nochmal das Etikett, damit ich weiß, wie man den ausspricht. Genau.
Scariazzo.
Also, liebe Leute, immer wenn ich eben Sauvignon Blanc gesagt habe,
meinte ich
eigentlich Scariazzo und ja. Deswegen habe ich das Problem jetzt gar nicht mehr, weil ich fand ja eigentlich beide Italiener am besten. Das ist immer noch sehr, sehr schade, weil ich ja eigentlich so frankophil geprägt bin. Aber ich entscheide mich für den Lugana.
Okay, ja. Ich kann es aber gut verstehen. Ich finde den Lugana auch wirklich gut. Das ist auch wirklich ein guter Vertreter für die Region. Und wenn du den riechst und probierst und dann an ein Musikstück denkst, fällt dir da was ein?
Jetzt hatte ich genug Zeit, um nachzudenken.
Das ist sehr gut.
Hat ja schön noch einen Fehler vor die Füße geworfen hier. Alle verwirrt. Du musst mir gleich auch noch die Preise verraten. Also ich denke bei dem Lugana, Hymn for the Weekend.
Oh. Das ist
Coldplay.
Coldplay.
Yes.
Das
ist das Album mit den tollen Regenbogen, bunten Farben, pastellig, sehr, sehr schön zum Anhören. Tatsächlich mein Wochenendlied, also wenn ich mit dem Gauner gehe, also mit meinem Hund gehe oder wirklich sage, jetzt habe ich mal einfach nur ein paar Stunden Zeit für mich oder frische Luft oder jetzt geht's hier los, neuer Wochenabschnitt oder was auch immer, ich habe was geschafft oder was Neues beginnt, dann mache ich gerne dieses Lied an. Und das ist für mich dieser Wein auch hier.
Es passt auch ganz gut,
Freiheit.
Weil wir kommen ja mal donnerstags und Donnerstag ist ja der kleine Freitag. Also wir sind quasi im Wochenende, wir sind quasi, ich denke an Feierabend, wir haben Hymn for the Weekend, so es ist eigentlich alles perfekt. Ich glaube, auf dem Album ist auch Adventure of a Lifetime drauf, das ist immer mein Autofahrlied.
Ja.
Ich habe so eine Playlist, die heißt Ausrasten. Da kann man immer sehr, wenn der Hund nicht dabei ist, sehr laut machen im Auto. Und das ist immer so ein guter Freitagabendsong. Sehr, sehr schöne Schlussworte. Hervorragend.
Sind wir schon durch jetzt?
Ja, wir sind jetzt tatsächlich
am Ende.
Wir sind jetzt am Ende. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Das war sehr, sehr spannend. Ich könnte tatsächlich noch 2 Stunden weiterreden, aber vielleicht machen wir einfach nochmal eine zweite Folge mit meinen ganzen noch offenen Fragen.
Und dann machen wir aber mal 3 Rotweine.
Und dann machen wir 3 Rotweine. Das finde ich sehr gut.
Du musst mir jetzt noch sagen, welcher ist denn der teuerste?
Der teuerste ist der Lugana tatsächlich.
Ach. Ja. Also habe ich mich jetzt mal hier
Klassiker.
Krüffelnase.
Ja, das ist immer das Gleiche. Der teuerste ist der Lugana, der liegt so bei 13 Euro roundabout. Mhm. Bei dem Scariazzo muss ich lügen, der liegt so bei 8, 9 Euro, glaube ich. Und der Sauvignon Blanc liegt auch so um so einen 10er rum.
Mhm. Okay, aber den Scariazzo werde ich mir jetzt definitiv merken. Den hatte ich, man schon hier auch im Gespräch gemerkt hat, nicht auf dem Schirm. Zumindest namentlich nicht.
Ja, ist wirklich, wirklich spitz.
Also schöne Würze.
Finde ich wirklich gut. Ja, vielen, vielen Dank für die Zeit.
Danke dir, Timo.
Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Und liebe Weinnasen, wir hören uns in 4 Wochen wieder zur nächsten Folge Halbtrocken. Und bis dahin sagen Jörg und ich Tschüss.
Genau, halbtrocken und sonnig vor allen Dingen. Tschüss, macht's gut.
So, liebe Weinnasen, das war es mal wieder mit Halbtrocken und ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß wie ich. Abonniert den Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr ihn hört. Folgt uns auf Instagram und Facebook, liked und kommentiert unsere Beiträge, hört unsere Spotify-Playlist und selbstverständlich schreibt uns eure Wünsche per E-Mail an mail@halbtrocken.rocks. Und auf www.halbtrocken.rocks könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Warum macht das Sinn? Weil wir dort exklusiv und nur für Newsletter-Abonnenten spezielle Gewinnspiele veranstalten. Also sofort in den Newsletter eintragen. Keine Sorge, wir spammen euch nicht voll. Maximal einmal pro Woche schreiben wir euch was. Also bis kommenden Donnerstag. Cheers, euer Timo. Sie-